Freude an die großen Triumphe des Fußballs denken, wandelt unser Blick fast automatisch nach Westen. Nach Madrid, Manchester oder München. Doch jenseits der ehemaligen Berliner Mauer existierte über Jahrzehnte ein hochkomplexes, staatlich orchestriertes Sportsystem, das heute oft nur noch als blinder Fleck in unserem kollektiven Gedächtnis existiert. Warum werden die Erfolge von Vereinen wie Steaua Bukarest oder Dynamo Kiew im Westen oft ausgeklammert? Und wie fühlt es sich an, in einem System zu kicken, das den Profisport offiziell als kapitalistische Sklaverei verachtete, während es gleichzeitig seine Athleten als Staatsamateure zu privilegierten Werkzeugen der Propaganda macht? In dieser Episode spreche ich mit Per, einem Historiker und Politikwissenschaftler, der in Rostock studiert hat und sich tief in die Geschichte Osteuropas eingegraben hat. Sein Weg führte ihn von der Forschung über Separatismus im Kaukasus hin zu seinem aktuellen Werk Meister des Sports. Mit Per erkunde ich die elementaren Fragen hinter dem runden Leder. Die Illusion des Amateurs, Fußball als Machtinstrument, Verrat und Flucht, das Erbe der Transformation. Wir tauchen ein in eine Welt zwischen Plattenbausiedlungen und pompösen Palästen, zwischen sportlicher Genialität und der ständigen Überwachung durch die Staatssicherheit. Ein Gespräch über ein vergessenes Kapitel Sportgeschichte, das weit über den Spielfeldrand hinausgeht.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin gespannt, was hier vor uns liegt.
Ja, das werden wir jetzt in den nächsten kommenden Minuten, Stunden herausfinden. Um ganz allererste Frage, hast du grundsätzlich einen Bezug zum Ostblock?
Ja, also jetzt nicht verwandtschaftlich oder so, aber ich habe in Rostock Politikwissenschaften studiert und Geschichte, und mein Forschungsschwerpunkt war am Ende Osteuropa und unterschiedliche Regionen. Ich war immer sehr fasziniert von Rumänien und der Republik Moldau, und später kam dann dazu der Kaukasus. Also so, ja, ich habe ein bisschen was gemacht zu den russischen Kaukasusrepubliken, zu Georgien, und als überspannendes Thema habe ich dann irgendwann den Separatismus für mich entdeckt und habe da so ein bisschen zu geforscht. Genau. Und ja, reise gern dorthin und habe auch Freunde, zum Beispiel in Rumänien. Und genau, so kam eins zum anderen. Und diese Faszination, diese Leidenschaft dafür, die begleitet mich jetzt schon eine ganze Weile. Und die hat es jetzt sogar in die Form eines Buches geschafft. Und das ist irgendwie schon ein bisschen erstaunlich, wenn man das jetzt ein bisschen rekapituliert.
Die Frage wäre, wie kommt man dazu? Also, ne, wenn man Politikwissenschaften studiert, ich kann mir jetzt vieles vorstellen, aber warum Osteuropa? Also, mir fielen viele andere Themenfelder ein.
Für irgendwas muss man sich entscheiden. Und ja, also in Rostock zum Beispiel haben viele dann nach Lateinamerika geschaut, da gibt es gute Verbindungen, gibt es eine lange Tradition. Aber das war irgendwie für mich alles nicht so spannend. Und auch dieses, sich mit EU-Ländern zu beschäftigen oder mit westeuropäischen Ländern zu beschäftigen, mit den USA zu beschäftigen. Ja, das hatte für mich keinen Reiz. Das machen irgendwie viele. Und Osteuropa, Rumänien, Moldau und so weiter, das ja war auf der Karte irgendwie ein blinder Fleck, ein schwarzer Fleck, wie sagt man?
Ein blinder Fleck, glaube ich.
Ein blinder Fleck.
Aber ist das etwas, was einen nachher auch einen Lebensunterhalt sichern kann, so wenn man sich mit Osteuropa beschäftigt und auskennt? Also ich habe ja hier öfters HistorikerInnen zu Gast, und nicht immer ist es so, dass man davon ein gutes Leben oder ein sicheres Leben führen darf.
Ja, da gehört sicherlich eine Menge Glück dazu. Und ja, ob man dann nachher damit tatsächlich Geld verdient oder in dem Feld bleibt, das ist eine Frage. Ich bin es jetzt nicht geblieben. Ich arbeite in der politischen Bildungsarbeit hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und genau, also beschäftige mich jetzt mehr in der Freizeit mit diesen Themen, mit Osteuropa. Aber das ist durchaus machbar. Also es gibt ja eine Menge irgendwie Stiftungen, es gibt Ministerien. Da kommt man sicher irgendwo unter, wenn man gut ist und wenn man da richtig Lust drauf hat. Der universitäre Weg ist auch immer noch einer, der offen steht. Also da gibt's ja auch viel, was man machen kann. Aber sicherlich kommen da nicht alle unter, die da unterkommen wollen. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall.
Kommen wir zu deinem Buch Meister des Sports. Warum ist unser kollektives Gedächtnis, wenn es um die Fußballgeschichte geht, so stark westlastig und klammert den europäischen Osten oft völlig aus?
Das ist eine sehr schöne Frage zum Starten. Ich glaube grundsätzlich, dass es ja Menschen gibt und die viel davon erlebt haben. Da zähle ich mich jetzt nicht zu. Ich bin nach der politischen Wende geboren. Aber die Menschen, die das erlebt haben, also die Leute, die in der DDR gelebt haben und die zum Beispiel Dynamo Dresden im Europapokal gesehen haben, die Zwickau im Europapokal gesehen haben, die polnische Mannschaft bei der Weltmeisterschaft gesehen haben. Bei diesen Gruppen nimmt es höchstwahrscheinlich schon eine zentrale Rolle ein im kollektiven Gedächtnis. Bei anderen Menschen, wahrscheinlich bei der Mehrheit, jetzt zum Beispiel in Deutschland, wahrscheinlich weniger. Also erstmal Menschen wie ich, die haben dann damit natürlich gar keine Berührungspunkte gehabt. Also auch wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern lebe, also in den sogenannten neuen Bundesländern, dann habe ich ja die DDR-Oberliga nie erlebt und die DDR-Nationalmannschaft nie spielen sehen. Und so geht es natürlich mittlerweile ganz vielen Menschen. Und letztendlich existieren die Mannschaften ja auch oder viele Mannschaften davon nicht mehr. Und dann gerät sowas natürlich auch durchaus in Vergessenheit. Und die Clubs, die es zwar noch gibt, die sind zumindest zwischenzeitlich ja aus den nationalen und internationalen Bühnen verschwunden. Also die, wenn ich jetzt auf Ostdeutschland gucke, dann findet da der Profifußball ja nur in ganz geringem Maße statt. Und so hat man natürlich auch als neutraler Zuschauer wenig Berührungspunkte. Und so kann es sein, dass der Osten Europas und der Osten Deutschlands da aus dem Blickfeld gerät. Ja, fairerweise würde ich aber dazu sagen, dass es jetzt auch Westvereine gibt, die nicht mehr im Scheinwerferlicht agieren. Also an den Europapokalsieg vom FC Aberdeen wird sich kaum noch jemand erinnern oder vom RSC Anderlecht. Vielleicht noch von Nottingham Forest, aber dann hört es wahrscheinlich auch schon irgendwo auf. Dennoch habe ich das Gefühl, dass es beim Osten Europas noch ein bisschen anders gelagert ist, das Problem oder das Phänomen. Denn ich empfinde es so, dass wenn heute Sportler und Sportlerinnen oder Mannschaften aus Osteuropa erfolgreich sind, dann wird denen oft weniger Sympathie entgegengebracht. Also nehmen wir Novak Djokovic beim Tennis, der erfolgreichste Spieler der Geschichte, der aber immer im Schatten seiner Kontrahenten stand, was die Sympathien angeht. Oder Pogacar im Radsport, auch er steht in den Beliebtheitswerten sicherlich seinen belgischen Kollegen ja, nach. Oder Iga Świątek im Tennis oder Priots im Skispringen, Doncic im Basketball. Das ist eine ganze Reihe von Weltklasse-Athletinnen und Athleten. Und da ja, habe ich immer das Gefühl, dass die Leistung weniger anerkannt wird oder die Sympathien diesen Menschen vielleicht nicht unbedingt zufliegen. Das mag bei der einen oder anderen Person natürlich auch an ihrer Persönlichkeit liegen. Nehmen wir zum Beispiel Novak Djokovic, der durchaus etwas eigen ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber solche Menschen und Typen haben wir auch zum Beispiel im Fußballsport. Und da wird, wenn es so in Richtung Unfairness geht und so Spielereien, da wird es dann bei Sergio Ramos oder bei Pepe wird es gefeiert und als Mentalität abgetan oder gebrandet. Und bei Djokovic ist es dann irgendwie sind es Marotten oder die Unfairness, die da dann ja irgendwie eben hervorgetan wird. Worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist das gesellschaftlich-kulturelle Phänomen, das nicht nur auf den Fußball und auch nicht auf die Vergangenheit beschränkt ist, dass irgendwie der Osten Europas und die Sportlerinnen und Sportler von dort irgendwie weniger Interesse vorrufen und vielleicht auch von Vorurteilen betroffen sind. Und ich, wenn man jetzt ganz allgemein über Deutschland spricht, dann denke ich schon, dass die Mehrheit der Deutschen sicherlich mehr über die Geschichte der USA und über die Kultur der USA weiß, als über die des östlichen Nachbarlandes Polen. Und das ist auch heute noch so, obwohl Polen EU-Land ist und ein europäischer Partner, ist das Interesse doch oftmals geringer, als geht es um Frankreich, Großbritannien oder die USA. Genau, also vielleicht so eine Grundskepsis diesen Ländern gegenüber und dass die heute immer noch fremd sind, obwohl man jetzt schon einige Jahre zusammenarbeitet und ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Vielleicht erklärt das so ein bisschen. So erkläre ich mir das zumindest. Also, warum unser kollektives Gedächtnis die Erfolge, die Fußballgeschichte, die Vereine und Menschen des Ostens so ein bisschen ausklammert.
Klingt auf jeden Fall ziemlich plausibel. Was war dein persönlicher Antrieb, das Buch Meister des Sports zu schreiben? Und warum war es dir dabei so wichtig, gänzlich auf verklärte Nostalgie oder Ostalgie zu verzichten? Ich finde sogar grundsätzlich, dass du in dem Buch wenig Meinung drin hast, wenn es um die Kapitel selbst geht.
Ja, genau. Bei den Kapiteln selbst, da war es mir irgendwie wichtig, dass so, ja, objektiv ist vielleicht das falsche Wort, aber so umfassend.
Aber so wirkt es.
Ja, okay, dann ist es gelungen, das finde ich, danke. So war es auch geplant, dass man das irgendwie ganzheitlich beleuchtet. So, das war zumindest der Plan. Und dann so im Fazit ist, glaube ich, ein bisschen Meinung dabei. Wie es aber dazu kam, ja, wurde ich jetzt in letzter Zeit ab und zu mal gefragt, verständlicherweise. Es ist tatsächlich so, dass es gar nicht als Buchprojekt zunächst geplant war. Also ich wollte in erster Linie für mich selber herausfinden, wie es damals war. Also wie die Lebens- und Sportrealität in diesen Ländern, in den Volksrepubliken war. Und wie ich eben schon erklärt habe, gehöre ich nicht zu der Generation, die das alles selbst erlebt hat. Das heißt, ich muss mir das irgendwo suchen und bin dann neugierig geworden. Ich bin sehr, sehr fußballaffin. Das heißt, ich habe irgendwie Jahre, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es letztendlich waren, aber ich habe lange Fußball gespielt, in der Jugend angefangen, bis in den Männerbereich, Freizeit. Also jetzt findet man mich tatsächlich immer noch ab und zu auf dem Bolzplatz oder bei einem Freizeitturnier oder so. Ich habe also immer Fußball gespielt, immer Fußball geguckt. Ich gehe gerne ins Stadion, ich gehe gerne auf den Dorffußballplatz, um mir da ein Spiel anzugucken, überall, wo es geht. Ich liebe Trikots, insbesondere alte Trikots. Also ich bin wirklich sehr fußballaffin. Vieles dreht sich bei mir um den Sport. Und ich habe dann irgendwann aber festgestellt, dass mich das, was heute diese europäischen Top-Ligen und die Champions League, was die anbieten, dass mich das nicht mehr abholt. Also dieses Real Madrid spielt in der Champions League zu Hause und da sind irgendwie nur Touristen im Stadion und dieser eine gekünstelte Stimmungsblock und der Rest ist nur für Ronaldo da. Also damals, ja, das hat mich dann irgendwann nicht mehr abgeholt und ich verstehe auch jeden, bei dem es auch so ist. Also das hört man ja nicht selten, dass diese Durchkommerzialisierung, dieses Produkt, was der Fußball, dieser Top-Fußball zumindest am Ende ist, dass das irgendwo auf Grenzen stößt. Und so war es halt bei mir auch. Und dann habe ich im Studium nochmal einen anderen Zugang gefunden zu Themen, zum Osten Europas, zum Fußball dann auch, also irgendwie historische Perspektiven, irgendwie Kontakt mit Kommilitonen, die dann Hoppen gefahren sind und so weiter und so fort. Und ich erinnere mich, ich weiß jetzt nicht, ob das so ein zentrales Ereignis war, aber es war auf jeden Fall eins, an das ich mich jetzt erinnere. Und zwar war es eine Lesung von Arne Hahn und Frank Willmann, der ja auch kürzlich bei dir im Podcast zu Gast war. Also liebe Grüße, falls er es hört. Er wird nicht wissen, von wem, aber ich war damals mit einigen Kommilitonen bei den beiden auf der Lesung hier in Rostock im Peter-Weiß-Haus zu ihrem Buch, zu diesem Interviewband, den sie zu Jugoslawien beziehungsweise zum postjugoslawischen Raum gemacht haben. Und das hat mich wahrscheinlich nachhaltig auch fasziniert. Genauso wie der Fußball generell im ehemaligen Jugoslawien. Ich habe immer das Gefühl, dass das so ein Einstiegsding ist. Belgrad-Derby, die alten Stadien oder Hajduk Split und so weiter und so fort. Also, dass das Leute fasziniert und dass sie dadurch dann Zugang kriegen für oder zu den anderen Ländern und zu, ja, dann vielleicht mal nach Polen fahren oder nach Tschechien, wobei Tschechien ja auch eher so das Einstiegsland ist für, ja, für Fußballromantiker im Osten. Genau. Und ich habe mir dann unter anderem auch das Buch von Anne und Frank besorgt und andere Literatur zu Jugoslawien. Da gibt es ja irgendwie ausreichend. Und dann habe ich mir, da habe ich alles verschlungen und erste Notizen gemacht und irgendwie tatsächlich schon mal ein paar Texte geschrieben. Und dann wollte ich natürlich irgendwie mehr wissen, habe dann mich auf die DDR gestürzt, dann irgendwann auf die Sowjetunion. Da ist ja 2018 relativ viel rausgekommen, als die WM in Russland war. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es nicht unbedingt so leicht ist, dann noch weitere Literatur zu finden, zumindest die sich ausschließlich mit einem Land beschäftigt. Da gibt es ein paar Sammelbände und natürlich auch irgendwie ja wissenschaftliche Texte, die findet man schon. Aber so ein cooles Übersichtswerk, das gab es auf jeden Fall noch nicht. Und ich weiß nicht, ob es in der Zwischenzeit erschienen ist, aber ja, das hat mich dann so ein bisschen angetrieben, mir selber aufzuschreiben, wie es denn war. Und da hatte ich irgendwie schon diese Struktur im Kopf. Also dieses möglichst knapp ein Land behandeln, die politischen Rahmenbedingungen erläutern und dann, wie hat sich der Fußball entwickelt, wie hat die Nationalmannschaft performt, wie haben die Clubs performt, was war das Alleinstellungsmerkmal. Ja, und so entstand dann irgendwie Kapitel für Kapitel. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na gut, wenn ich das jetzt schreibe, dann es ist schön, es ist ein cooles Projekt, ich kann das gerne für mich machen, aber ich könnte auch gleichzeitig versuchen, das irgendwie noch anderen Menschen zur Verfügung zu stellen oder halt, ja, das halt herauszubringen. Und das hat dann glücklicherweise geklappt. Und genau, der Arete Verlag hat es verlegt und es ist jetzt seit, ich glaube, ein bisschen mehr als einem Monat. Es sollte am 21.03. erscheinen. Es ist ein bisschen früher rausgekommen, aber genau, es ist jetzt ein paar Wochen auf dem Markt und ja, es war eine wilde Reise, würde ich sagen. Und genau. Aber ach genau, die Nostalgie war noch, oder Ostalgie war noch ein Punkt, ne? Ja, das liegt natürlich irgendwie nahe, dass man Sachen verklärt, insbesondere wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Und dieses, sehen wir ja auch, dieses in den ostdeutschen Bundesländern, dass diese DDR, ja, Verklärung auch bei der jungen Generation total eingesetzt hat. Aber das ist ja bei so einem Buch jetzt nicht unbedingt förderlich. Ja, ich wollte das, wie gesagt, irgendwie ganzheitlich mal abbilden. Und ja, da wäre es ja irgendwie nicht vollkommen, wenn man nicht über die Schattenseiten sprechen würde. Und davon gibt es ja mehr als genug. Die Erfolge gehören natürlich genauso dazu wie die Tragödien und wie die, ja, Bespitzelungen oder wie die Einzelschicksale, die dann doch es ins Buch geschafft haben. Und ich glaube, nur wenn man das alles abbilden kann, dann hat man irgendwie einen vernünftigen Blick auf das ganze Thema. Ja, und grundsätzlich bin ich auch jetzt nicht der große Fan von dieser Romantisierung von Vereinen und Spielern. Also das, was ich jetzt hier mit Ronaldo als Aufhänger so ein bisschen genommen habe, das ist natürlich, das geht mir bei meinem Verein oder bei meinen Fußballspielern, die ich toll finde, natürlich genauso. Ich kann ja einen Verein anfeuern und Anhänger des Vereins sein, aber ich darf ihn ja genauso kritisieren. Und ich denke, dass das in allen Lebenslagen irgendwie so sein sollte, dass man das, was man irgendwie nicht gut findet, dass man das auch kritisieren darf. Und genauso habe ich es im Buch getan. Ja.
Ich war die Tage oder die letzten zwei Wochen in Portugal im Urlaub und da ist Ronaldo allumfassend. Also das ist völlig absurd, aber der bestimmt dort also alles.
Ja.
Und wenn man dann so in einen dieser Portugal-Shops geht, die sich halt mit Fußball-Merch beschäftigen, wo man die großen drei halt oder vier kriegt aus Portugal, dann und dann die Nationalmannschaft vor allen Dingen, es ist alles Ronaldo. Man kann sich einen goldenen Schuh kaufen, man kann sich Ronaldo-Masken aufsetzen. Es ist völlig absurd. Der Mann ist verrückt. Also, was der da an Merch verkaufen darf, das ist ja verrückt. Naja.
Das ist natürlich so eine Identifikationsfigur, ne? Das kann ich schon verstehen. Aber ja.
Ja, meine Kinder interessieren sich ja null für Fußball, aber wie Ronaldos Geste ist, das wissen die.
Ja.
Also scheinbar aus dem Kindergarten, also da vermutlich gelernt. Also das, ne? Kein Plan von Fußball, aber Ronaldo ist, das kennen sie. Obwohl sie den noch nie am Spielen sehen.
Ja, da frage ich mich, war das schon immer so, dass man diese Stars vergöttert hat? Also ich erinnere mich an meine Kindheit und ich fand Ronaldinho über die Maßen großartig. Und ja, das würde ich auch immer noch behaupten, dass der über die Maßen großartig ist, also zumindest als Fußballspieler. Aber ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, mir ein Ronaldinho-Trikot von Al-Nassr zu kaufen. Da, wobei als 7-8-Jähriger checkt man das natürlich nicht. Aber ja, wenn man das heute sieht, dann denkt man natürlich so, oh Mann, das weiß ich nicht, ob das sein muss.
Ich bin in der DDR geboren, meine Helden. Also in der DDR war das für den Fußball-Idolen von offizieller Seite, glaube ich, aus nicht so gut gesehen. Aber das werden wir ja wahrscheinlich im Laufe dieser Folge eh nochmal als Thema haben.
Ich denke schon.
Was das angeht, der DDR-Fußball. Von daher, kurzes Feedback noch, weil du gerade gesagt hast, das Buch ist ja jetzt erst rausgekommen. Wie ist denn so das Feedback, was du bekommst aktuell auf das Buch?
Also, da hat mich noch gar nicht so viel Feedback erreicht. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen und das war recht positiv. Ich erinnere mich an ein Feedback, da wurde der letzte Satz doch mal hervorgehoben und dass der gut gelungen ist und dass diese Verzahnung von Politik, ja, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Fußball, dass das irgendwie eine spannende Sache ist. Aber ja, mich hat jetzt noch nicht über die Maßen viel Feedback erreicht. Also falls es jemand da draußen gelesen hat, dann schreibt es mir gerne.
Also mir ging es so beim Lesen, wie gesagt, ich hatte mich sehr, sehr gefreut auf das Buch, hab dann so reingelesen, irgendwann habe ich dann verstanden, okay, wir lesen jetzt, also ne, jetzt geht's hier Land für Land für Land.
Ja.
Und war dann so ein bisschen für mich gesagt enttäuscht, war mir aber dann so im Nachhinein klar, ja, eigentlich ist es ja auch verständlich. Ich meine, nur weil ich habe hier einige von diesen Sammelbänden hier rumstehen und kenne natürlich auch so ein paar Geschichten. Ich habe also eher auf sowas in der Richtung spekuliert, dass du irgendwelche Neuheiten sozusagen aus den Archiven rausgekramt hast und ganz neue Geschichten erzählen kannst. Und naja, klar, der Ansatz, den du gewählt hast, ist schon verständlicher, weil das Buch ist vielleicht, ja, wenn du es nur für mich geschrieben, also ne, für Menschen wie mich geschrieben hättest, hättest du vielleicht 10 verkauft oder 20, aber ja, so ein Buch soll ja auch ein paar Leute mehr interessieren und vor allen Dingen bringt es die Leute ja zu dem Thema. Insofern bin ich dann so im Nachhinein, wie ich dann fertig war mit dem Buch, war ich dann auch zufrieden mit dem, also ne, war ich im Frieden mit dem Buch sozusagen.
Okay, sehr gut. Ja. Ja, diese große Archivarbeit, die habe ich so ein bisschen ausgespart. Das ging mir tatsächlich eher um das Grundsätzliche, um diese, ja, vielleicht ein Basisbuch als Einstieg, als Übersichtswerk für die unterschiedlichen Kapitel. Und diese Geschichten, diese, ja, vielleicht dieses Anekdotische, was du vielleicht erwartet hast, dass man da nochmal, ja, die ein oder andere tolle Geschichte mit verbindet. Ich kann mir vorstellen, dass das für Einsteiger tatsächlich dabei ist mit diesen Einzelschicksalen, aber wenn das jetzt jemand wie du liest, der da sich schon Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich mit beschäftigt, dann kann ich schon verstehen, dass da die, ja, nicht die großen Neuheiten dabei waren jetzt, aber ja, ich habe beim Schreiben, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, also ich habe beim Schreiben auch oftmals dann gedacht, welche Zielgruppe soll das Ganze erreichen? Und letztendlich, ich habe mich da jetzt nicht festgelegt, das kann man natürlich auch gar nicht, man kann ja nicht kontrollieren, wer das kauft und wer nicht, aber ich habe mir tatsächlich gedacht, dass das für Menschen meines Alters, also die Generation, die das Ganze nicht miterlebt hat, dass das vielleicht eine ganz gute Sache ist, um sich dem Sport zu nähern und den Lebens- und Spielrealitäten damals zu nähern. Und tatsächlich auch insbesondere für Menschen in Westdeutschland, dass die mal einen Zugang bekommen zum Fußball in der DDR. Gut, den haben sie natürlich schon lange und durch ganz viel andere Literatur, aber dann auch über die DDR hinaus. Ich glaube, dass das vielleicht eine ganz gute Gelegenheit ist, da mal einzutauchen in die Realitäten in den Volksrepubliken des europäischen Ostens.
Ja, ich glaube, das ist dann grundsätzlich, ne? Also Bulgarien, Rumänien oder Ungarn, das sind jetzt auch Fußballländer, deren Geschichte, glaube ich, selbst in der DDR nicht so wahnsinnig ausführlich diskutiert, gezeigt oder darüber berichtet wurde. Also wenn dann wahrscheinlich auch nur in Ausschnitten, als dass da mal, dass man das komplett mal einmal komplex lesen durfte. Insofern, glaube ich, ist das Buch schon für sehr, sehr, also ja, auch für Ostdeutsche sehr, sehr interessant. Wie hat man im sozialistischen System den ideologischen Widerspruch gelöst, den Profisport einerseits als kapitalistische Sklaverei zu verachten, den Fußball aber gleichzeitig als Beweis der eigenen Überlegenheit zu nutzen?
Ja, da war man kreativ. Da hat man ganz einfach ein System erschaffen, in dem es offiziell keinen Profisport gab. Und damit konnte man sich dann auch moralisch überlegen fühlen. Zum Verständnis vielleicht, also der im Sozialismus galt der Profisport des Westens als, ja, als Ausbeutung, wenn Spieler gekauft und verkauft wurden und Vereine damit handelten, dann hat man das als kapitalistische Sklaverei gebrandmarkt, so wie du sagtest. Und im Osten hat man sich dann einem Trick bedient, und zwar, dass der Sport grundsätzlich an den Arbeitsplatz gebunden war. Also die Trägerbetriebe spielen da eine ganz große Rolle. Trägerbetriebe oder Betriebe und Institutionen hatten den Sport zu organisieren. Sie hatten die finanziellen Mittel und die, auch die personellen Mittel zu stellen, um den Sport ja, zu entwickeln, voranzubringen und den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Dann war es in der Theorie so, dass die Betriebe und Behörden, bei denen die Menschen arbeiteten, dass sie dort auch ihren Sport machen konnten und sollten. Und so kommen auch diese ganzen lustigen Namen im DDR-Fußball zustande. Also dieses Einheit Wenningerode oder Kernkraftwerk Greifswald oder BSG Sachsenring-Zwickau und so weiter und so fort. Also die Betriebssportgemeinschaften waren an die Trägerbetriebe angeschlossen und waren dafür da, dass man da den Sport betreiben konnte. Und nicht nur Fußball, sondern die hatten unterschiedliche Sektionen und da konnte man dann ja alles machen, was angeboten wurde. Und so gab es formal keine Profis. Die Spieler waren, also es war natürlich auf, ich möchte manchmal sagen Amateurebene, aber es waren ja offiziell alles Amateurebene. Es war in den unteren Ligen natürlich normal, also auf Kreisebene, auf Bezirksebene. Aber auch ganz oben in der DDR-Liga, in der Oberliga, war es so, dass es keine Profis gab offiziell. Die Spieler waren bei den Betrieben, bei den Trägerbetrieben angestellt. Sie waren dann als Soldaten beispielsweise, als Polizisten oder als Schlosser beschäftigt und wurden offiziell auch so bezahlt. Und in der Realität sah es natürlich dann so aus, dass sie für den Sport bezahlt wurden. Also die waren dann nicht mehr im Kombinat arbeiten, sondern haben quasi nur Fußball gespielt. Man konnte aber dann von offizieller Seite erstmal behaupten, wir haben keine Profis, wir haben keine Söldner. Hier sind alle Amateure im Dienst der Gesellschaft und des Staates. Genau. Und so hat man natürlich dann auch so ein bisschen das Kollektiv hervorgehoben, statt dieser Individuen oder Individualismus, der ja im Westen herrschte. Also immer gleich so ein bisschen der Wettbewerb, der Systemstreit, der dann später auch durch den Fußball und durch den Sport im Allgemeinen ja zum Ausdruck gebracht werden sollte. Da muss man aber sagen, dass der Fußball ja stiefmütterlich behandelt wurde. Also die sozialistischen Länder des Osten Europas, die waren natürlich darauf aus, Medaillen zu gewinnen. Und das konnte man am besten bei Olympia, wenn man da am Ende im Medaillenspiegel möglichst weit oben stand. Und da war Fußball jetzt nicht so gut für, ganz einfach. Man konnte mit einer Mannschaft aber es waren ja 15 bis 20 Spieler, konnte man eine Medaille holen. Und ein Schwimmer konnte ja alleine in 5, 6 Disziplinen antreten. Vielleicht waren es damals auch weniger, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber er konnte auf jeden Fall ein Vielfaches an Medaillen gewinnen. Und so war der Fußball natürlich immer bei der Bevölkerung beliebt und meistens die beliebteste Sportart, aber bei den Machthabern ja immer so ein bisschen nicht im Fokus, würde ich behaupten. Wenn die Teams aber erfolgreich waren, dann muss man auch ganz klar sagen, dass das natürlich propagandistisch ausgeschlachtet wurde. Also der Sieg der DDR-Auswahl gegen die BRD 1974, das war natürlich, wurde das ausgeschlachtet, und die Partie war auch von vornherein politisch aufgeladen. Das galt allerdings nicht nur für Duelle zwischen sozialistischen und kapitalistischen Ländern, das galt auch zwischen den sozialistischen Ländern, weil es immer mal wieder ja auch Streitigkeiten und Konflikte und Einmischungen in andere Systeme gab. Moskau hat da ja ganz gerne mal gezeigt, wo es lang geht, und wenn wir uns an den Volksaufstand in der DDR oder den Volksaufstand in Ungarn erinnern, dann ja, haben die da auch direkt eingegriffen in die Länder und in die Politik dieser Länder. Und das führte natürlich auch zu kleinen Rivalitäten innerhalb des Warschauer Bündnisses. So. Und einige gingen natürlich auch gleich mit einem vorbelasteten Verhältnis da rein, wie zum Beispiel Ungarn und Rumänien. Also wenn die Territorialstreitigkeiten nicht beigelegt waren oder immer noch schwelten, dann waren die Duelle natürlich auch von vornherein politisch aufgeladen. Genau, also das vielleicht nur kurz dazu, aber zurück zu dem Amateurstatus. Vielleicht abschließend dazu, dass das war den Funktionären und Machthaber natürlich auch bewusst, dass das mehr Etikette war als alles andere. Und solange das irgendwie akzeptiert war und man damit durchkam, war es dann halt so. Also man konnte halt immer noch behaupten, dass es keinen Profisport gab, dass alle Amateure waren. Auch wenn alle Leute wussten, dass das ja inoffiziell nicht der Fall war.
Aber ist das etwas, was von der Sowjetunion angeordnet wurde, dass es im Ostblock so einheitlich umgesetzt wurde und ja auch in den Details so umgesetzt wurde, dass Armeevereine oder diese Dynamo-Vereine in der Regel dann auch meist die erfolgreichen, die am meisten geförderten waren?
Na, ob das jetzt so angeordnet, da hatte jedes Land dann irgendwann einen Spielraum, aber das Grundgerüst, das System, das kam natürlich aus Moskau. Das auf jeden Fall, ja. Aber da hat dann jedes Land ja nationale Charakteristika entwickelt im Laufe der Zeit. In der Regel waren es dann tatsächlich ja die Armee oder Polizeivereine, die am erfolgreichsten waren. Bei Polen war das Ganze nicht der Fall. Also Górnik Zabrze, der Kumpelverein, der Bergbauverein, war der erfolgreichste in der sozialistischen Epoche, und Legia Warschau nur, ja, stand dahinter, also war nicht so erfolgreich wie Górnik. Und das ist zum Beispiel so eine Charakteristik aus Polen. Ne? Mhm.
Frage. Du hast das jetzt schon angesprochen mit diesen Staatsamateuren, dieser Scheinanstellung. Jetzt weiß man ja zumindest von DDR-Fußballern, dass es oft bei Wechseln dann eher um sowas wie eine Plattenbauwohnung oder eben um irgendwie ein neues Auto ging. Wie ist das so allgemein in Osteuropa? Also wie absurd war das System der Scheinanstellung und wie sah die genaue Lebensrealität eines sogenannten Staatsamateurs aus?
Absurd war es. Ja, war es absurd? Wahrscheinlich war es schon absurd. Also wahrscheinlich war nicht absurd, dass sie für den Fußball bezahlt wurden, sondern das Absurde ist, dass man diese Behauptung aufrechterhielt, dass es keine Profis waren. Es gab ja auch Regelungen für die Spieler. Also es war ja nicht so, dass sie auch offiziell ihre ganze Arbeitszeit in der Kaserne verbringen mussten oder in der Werkshalle vom Kombinat. Also es gab zum Beispiel für Oberligaspieler in der DDR eine Freistellung von 20 Stunden pro Woche. Und für die DDR-Ligaspieler waren es, glaube ich, 5. Das existierte auf dem Papier. In der Realität sah das Ganze natürlich anders aus. Aber also dieses, was ich sagen möchte, ist, dass der Anschein jetzt nicht war, dass sie nur als Soldaten oder als Generäle gearbeitet haben, sondern und den Fußball in ihrer Freizeit ausgeübt haben, sondern das war schon Teil des Jobs auch. Nichtsdestotrotz war es in der Realität natürlich anders als auf dem Papier, und die Beruflichkeit, die berufliche Tätigkeit war der Sport, ganz klar. Und darauf konnten sie sich auch voll konzentrieren und auch nicht nur in der Oberliga, sondern auch in der DDR-Liga. Und die Lebensrealität war so, dass die Bedingungen oftmals sehr gut waren. Also die unterschieden sich jetzt nicht groß von den Profifußballern im Westen. Also die haben täglich trainiert, die hatten gute Voraussetzungen, was die Infrastruktur anbelangt, medizinische Betreuung, all das war auf hohem Niveau. Und was du angesprochen hast, das waren diese Privilegien, die Spieler durchaus genossen haben. Diese Wohnungen, die zugeteilt wurden, Autos, Kleidung, also diese Mangelwaren. Ja, das war natürlich etwas, was sie durchaus zu sehr privilegierten Menschen im System machte. Und es gab natürlich auch weitere Geldzahlungen, also schwarze Kassen, um das Gehalt, das offizielle Gehalt aufzubessern. Und all das wurde ja in der Regel auch missachtet. Das also von oder ignoriert, sagen wir es so, von offizieller Seite. Das wurde geduldet. Allerdings erinnere ich mich an ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr das genau war, ich glaube 72 oder 73, als Stahl Eisenhüttenstadt und Aktivist Schwarze Pumpe. Mhm. Ja, eine Liga tiefer antreten mussten oder zurückgestuft wurden, weil sie ungerechtfertigte Zuwendung gezahlt haben an die Spieler, also diese schwarzen Kassen, und die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen missachtet haben. Also die sind tatsächlich mal aufgeflogen, kann man nicht sagen. Also ging es eher um ein Bauernopfer, weil die DDR Angst hatte, den Status ihrer Mannschaft als Amateurmannschaft zu verlieren, weil das IOC da vielleicht ein bisschen genauer hingucken sollte, weil, glaube ich, die Holländer ein bisschen Druck oder die Niederlande ein bisschen Druck gemacht haben, die als EM-Qualifikationsgegner auf die DDR-Auswahl warteten. Und dann hat man sich halt dazu entschlossen, Stahl Eisenhüttenstadt und Aktivist Schwarze Pumpe, ja, zurückzustufen.
Das war 1970, ich habe es gerade nachgeguckt.
Ah, genau, 1970.
Und ja. Komm zur nächsten Frage. Wie funktioniert diese Zweiklassengesellschaft im Vereinsfußball? In der Armee und Geheimdienstclubs fast unbegrenzte Macht gegenüber normalen Betriebssportgemeinschaften. Hat ein schweres Wort irgendwie heute.
Mhm. Ja, diese Zweiklassengesellschaft, die funktionierte insbesondere über den Zugang zur Macht. Also ganz einfach gesagt, wer nah am Staat war, der hatte strukturelle Vorteile. Und wer einem volkseigenen Betrieb oder einem Kombinat angegliedert war, der hatte diese Vorteile eben nicht und musste mit sportlichem Erfolg nachhelfen, dass man ja auch in diese Sphären kommt, in der die anderen Mannschaften, also die Mannschaften der Ministerien, ja schon waren. Also die Vereine der bewaffneten Organe, also die Vereine der Armee, die Vereine der Polizei oder der Geheimdienste, die waren letztendlich privilegiert, denn sie unterstanden direkt den Ministerien und damit hatten sie Zugriff auf Spieler, sie hatten politische Rückendeckung und kurze Wege und sie hatten oftmals auch bessere Infrastruktur als andere Vereine. Und der Zugriff auf Spieler, ja, der zeigt sich zum Beispiel bei Armeeklubs ganz, ganz deutlich. Es gab ja in den Ländern eine Wehrpflicht und der machte natürlich auch vor Fußballspielern nicht Halt oder die Wehrpflicht machte nicht Halt vor den Fußballspielern. Und so konnten Fußballspieler zur Armee einberufen werden und die Wehrpflicht oder ihren Wehrdienst konnten sie dann dort ableisten, zum Beispiel bei ZSKA Moskau, oder sie konnten zu Steaua Bukarest gehen und ja, da quasi dienen. Und wenn man sich weigerte, dann wurde vielleicht manchmal ein bisschen Druck aufgebaut. Auch das gehörte zum Repertoire der Funktionäre. Dann wurde gesagt, ja, dann berufen wir dich trotzdem ein zur Armee und setzen dich aber in die Provinz an die rumänisch-bulgarische Grenze und da kannst du ja gucken, ob du danach noch den Anschluss findest in den oberen Ligen des Fußballs. Also das war so ein bisschen Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche, möchte man fast sagen. Also da wurde natürlich auch Druck gemacht. Und trotzdem muss man festhalten, dass es ja oftmals auch eine Motivation war, beim besten Verein zu spielen. Und wenn der beste Verein halt BFC Dynamo heißt, wenn es da die besten Voraussetzungen gibt, wenn da die besten Spieler spielen, dann kann das natürlich Motivation genug sein, dahin zu gehen oder zu Steaua Bukarest oder zu ZSKA Sofia oder zu Dukla Prag. Das ist ja heute das Gleiche, wenn die besten Spieler der Nation alle in einem Club spielen und man ein aufstrebender junger Fußballer ist, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass man sich auch für diesen Club entscheidet. Wobei die Clubs natürlich nicht immer die beliebtesten waren. Also gerade jetzt Dukla Prag oder ZSKA Sofia, das sind natürlich auch Clubs, die, oder der BFC Dynamo ja auch, die jetzt nicht immer die Massen angezogen haben.
Hast du da in anderen Ländern auch so Beispiele gefunden? Also du hast ja zum Beispiel die Gebrüder Staroseen da drin, eine relativ bekannte Geschichte, also wahrscheinlich für die meisten HörerInnen trotzdem nicht. Milge ist dann, glaube ich, eher schon bekannter, der Fall. Hast du festgestellt, dass es in anderen Ländern dort auch so diesen Chef gibt, also diesen Minister oder vielleicht auch den Geheimdienstchef, der dann sich ganz besonders um seinen Fußballverein kümmert? Oder ist Milge da in dem Fall eine Ausnahme gewesen?
Nee, das gab es immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich auch so intensiv, wie Milge das gemacht hat. Genau, also einmal in der Sowjetunion, Beria, der Geheimdienstchef, der Stalins rechte Hand, möchte man fast sagen, der zunächst den größten Club seiner Sowjetrepublik unterstützte und nach oben brachte, Dynamo Tbilisi, und dann später das Ganze in Moskau nochmal machte und da auch so ein bisschen mit dem Sohn von Stalin aneinander geriet, eben wegen dieser Starostin-Brüder, die er ja deportieren hat lassen, und der Sohn von Stalin, der den Verein der Luftstreitkräfte aufbauen wollte, holte den einen Spieler dann wieder zurück, Starostin, und wollte mit dem quasi eine Mannschaft aufbauen, und da gab es Kompetenzgerangel, was jetzt auch nicht so super selten ist, dass es das dann gab, oder doch, da lassen sich einige Beispiele für finden. Und was mir jetzt noch spontan einfällt, ist natürlich auch Rumänien mit Ceausescu, also dem Sohn von Ceausescu, vom Diktator Ceausescu, der dann nachher das Geschick oder die Geschicke bei Steaua Bukarest übernahm und sie tatsächlich auch zum größten Erfolg des rumänischen Vereinsfußballs führen sollte. Ja, Punkt Rumänien vielleicht noch ganz interessant. George Hagi, also der größte rumänische Spieler, an den man sich jetzt erinnern kann, würde ich behaupten, der hat auch so eine ähnliche Geschichte, und zwar stammt er ja aus Konstanza, beziehungsweise aus einem Dorf bei Konstanza, und hat da auch Fußball gespielt. Und Konstanza ist aber abgestiegen und er wollte dann 1983 zu Universitatea Craiova wechseln, was so ein bisschen die Überraschungsmannschaft der Stunde war. Also die hatte schon ein paar Titel gewonnen, international hat sie Schlagzeilen gemacht und war irgendwie drauf und dran, die Hierarchie des rumänischen Vereinsfußball auf den Kopf zu stellen, denn der wurde ja ganz klassisch angefüllt von Steaua und Dynamo Bukarest. Und als dann Hagi nach Craiova wechseln wollte, haben die beiden großen Bukarester Vereine ihre Verbindung in die Politik genutzt, um diesen Wechsel zu torpedieren. Also Hagi durfte dann nicht nach Craiova wechseln, sondern ist dann erstmal nach Bukarest gewechselt, zu einem kleineren Verein. Und dann später zu Steaua, wahrscheinlich hatten sie recht, oder die Befürchtungen waren nachvollziehbar, dass Craiova wahrscheinlich über lange Jahre die beste Mannschaft des Landes hätte sein sollen oder hätte werden können. So rum vielleicht, genau.
Mhm. Wie tief warst du da oder wie tief bist du in dieser Geschichte drin? Weil man fragt sich ja dann, also als ich das gelesen habe, habe ich mich dann gefragt, hat man ihn denn irgendwie sonst nicht drohen können oder beikommen können oder ihn klein halten können, dass man hätte irgendwie, ja, wie man das anderswo gemacht hat, dass man halt sagt, ach gut, dann gehst du jetzt mal zum Militär und spielst mal eine Zeit lang gar keinen Fußball, sondern machst mal was ganz anderes, bis dich die Leute vergessen haben und dann gucken wir nochmal, ob wir dich auf den Fußballplatz lassen.
Ja, was genau da das Argument war, das kann ich jetzt nicht sagen. Also so tief bin ich dann da doch nicht drin. Ja.
Also
man hat da auf jeden Fall ein Argument gefunden, um diesen Wechsel nicht stattfinden zu lassen.
Hm. Du hast uns jetzt so ein bisschen das System beschrieben von diesen Armee- und Geheimdienstclubs, die halt fast unbegrenzte Macht hatten gegenüber den Betriebssportgemeinschaften. Aber vielleicht kannst du noch so ein bisschen erklären, wie das funktioniert hat, diese Zweiklassengesellschaft im Vereinsfußball. Also kannst du da Auswirkungen, also gibt es da konkrete Beispiele sozusagen, die du nennen kannst, wo du das im Besonderen beobachten kann?
Beispiele im Sinne von Vereine, die dann, also ich habe jetzt schon ein paar Vereine genannt, also die, bei denen sich dann die besten Spieler tummeln.
Ich würde sagen, bei Dynamo Dresden würde man schon behaupten, dass man da immer so ein bisschen, ne, vom BFC gegängelt wurde und man beim BFC oder Mielke dann vielleicht auch im Speziellen immer so ein bisschen Sorge dafür getragen hat, dass Dynamo Dresden dann in dem Falle sportlich etwas kleiner bleibt als der BFC Dynamo. Kannst du das anderswo auch so wahrnehmen, dass man da konkret sozusagen irgendwie Dinge gemacht hat?
Ganz viel lässt sich natürlich zurückführen auf die Gründungsjahre, also auch als viele der Vereine der bewaffneten Organe dann entstanden sind, entweder neu gegründet oder fusioniert oder einem Ministerium angegliedert letztendlich, dass da halt viele andere Vereine, insbesondere auch viele Lokalrivalen, ihre besten Spieler abgeben mussten. Ich denke da zum Beispiel an Slavia Prag, die nicht nur ihre besten Spieler abgeben mussten, sondern auch ihre Heimspielstätte im Herzen der Stadt verloren. Und Dukla Prag da massiv von profitierte, davon, dass man Slavia unten gehalten hat und so ein bisschen sanktionierte. Wohl auch, weil Slavia im Vergleich zu Sparta eher ein bürgerlicher Sportverein war. Also wenn man dann noch so einen Hintergrund hatte, dass man eher dem Bürgertum entstammte oder da verwurzelt war, dann hatte man natürlich zusätzlich Schwierigkeiten. Genau.
Wäre die Frage, wie massiv zerstörte es das Vertrauen innerhalb einer Mannschaft, wenn man wusste, dass Geheimdienste wie die rumänische Securitate eigene Mitspieler als Informanten rekrutierten? Also ich meine, das ist in der DDR ja auch vorgekommen, aber so wirklich darüber geredet oder darüber reden, wirklich klar mal das benennen, hat man bisher irgendwie vertan?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil das oftmals ja erst später rauskam. Also die Securitate war ähnlich wie die Staatssicherheit in der DDR konnte sie auf ein Netz von inoffiziellen Mitarbeitern zurückgreifen. Und
also es ist überall dieselbe Schablone im Grunde, wenn man sich das so vorstellen möchte?
Mal mehr, mal weniger repressiv, würde ich sagen. Also es gibt schon Nuancen, ja auch im Regierungsstil. Aber wenn wir jetzt die Securitate nennen, dann ist sie durchaus sehr gut vergleichbar mit der Stasi. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut beurteilen kann, aber ich würde fast sagen, dass sie noch ein bisschen restriktiver und ein bisschen brutaler war als die Staatssicherheit in der DDR. Ja. Die arbeiten aber mit ähnlichen Mitteln, also die Informanten in den Mannschaften, insbesondere auch in der DDR natürlich die Mannschaften, die in den Westen flogen und dort spielten, die waren natürlich im Visier. Und wie gesagt, die Akten dazu, die kamen ja meistens erst später raus. Wenn sie dann überhaupt rauskam, da hat man natürlich auch noch viel versucht zu vertuschen und zu vernichten. in den Jahren 1989, 90, als die Regime dann fielen. Und ich meine, dass es im Falle von Popescu, also darauf willst du, glaube ich, hinaus, George Popescu, also der Spieler von Universitatea Craiova, zwischenzeitlich auch Steaua Bukarest und der rumänischen Nationalmannschaft, die er später als Kapitän aufs Feld führte, der hat seinen Mitspieler in Craiova bespitzelt. Und das kam, meine ich, erst 2009 raus. Und er hat es davor immer abgestritten und hat es danach aber zugegeben. Aber ja, wie man das dann so oft hört, irgendwie die Schuld so ein bisschen von sich gewiesen. Und ja, und ganz ehrlich, das ist auch ziemlich schwer zu beurteilen. Und da wage ich mich auch nicht ran und das kann ich auch nicht tun und möchte ich auch nicht tun, weil man ja nicht weiß, in welcher Situation die Menschen das gemacht haben. Und dass viele Täter sind ja zugleich auch Opfer des Systems und des Geheimdienstes. Ja, aber Popescu ist insbesondere auch interessant, weil er jetzt nicht immer mit der Staatsmacht kooperierte. Also da haben wir wieder den Fall, dass er, ein sehr guter Spieler gewesen, dass er zu Steaua Bukarest wechseln sollte. Und dort auch, also er wurde dann einberufen nach Bukarest, hat dann dort gespielt und hat aber nach dem Ende seines Wehrdienstes gesagt, ich möchte zurück nach Craiova. Und das hat man ihm auch zähneknirschend erlaubt. Also der hat jetzt nicht in allen Punkten mit der Staatsmacht kooperiert, sondern hatte da durchaus auch Konflikte mit den Funktionären und Machthabern. Wenn man in so einem System aber gespielt hat und gelebt hat, dann konnte man davon ausgehen, dass inoffizielle Mitarbeiter das Spitzel in der Mannschaft waren oder im Stab. Und was tut man dann? Dann natürlich wahrscheinlich eine Art Selbstzensur, die da stattfindet. Und ja, und ich finde, das ist aber ein wichtiger Punkt, weil den gilt es ja immer zu beachten oder zu berücksichtigen, wenn man über die Lebensrealität und die Spielregeln in den Systemen spricht. Und dass man da noch vielleicht einen ganz anderen Rucksack zu tragen hatte, moralisch und mental. Und ja, das hat den Spielern sicherlich einiges abverlangt.
Aber hast du, also ich weiß halt nicht, wie tief du recherchiert hast, ne? Die Frage, die ich mir halt so stelle, ist, wenn ich mir das, also aus der DDR kennt, oder was heißt, kennt man das, aber man hat ja mitbekommen, wie das dann nachher gelaufen ist für Thorsten Gütschow, andere Spieler, wie denen das irgendwie vorgeworfen und um die Uhren gehauen wurde. Der eine konnte damit besser umgehen, der andere eher schlechter. Ist das aber ein Thema, was in den anderen Ostblockländern ähnlich gelaufen ist? Also gab es danach auch Diskussionen, nachdem der eiserne Vorhang gefallen ist? Und ja, also gibt es eine Aufarbeitung in diesen Ländern? Ich meine, bei uns würde ich behaupten, wir sind da noch nicht ganz so weit, dass die DDR-Fußballclubs da mit diesem Thema mal ein bisschen vorankommen. Also ist es in anderen Ländern des Ostblocks da anders gelaufen?
Nee, also dazu habe ich jetzt nichts weiter gefunden und ich bin mir sicher, dass es da auch noch eine ganze Menge Aufarbeitung bedarf. Wenn wir uns jetzt Rumänien angucken, dann ist vielleicht gerade mal so die Revolution ordentlich aufgearbeitet und auch dort gibt es noch ganz viele unbekannte Fakten und Informationen und Faktoren. Also ist man da von der Aufarbeitung auch noch relativ weit entfernt.
Wir kennen die Fluchtgeschichten von DDR-Spielern, die hast du ja vor uns auch schon erwähnt, die dann irgendwann in der Bundesrepublik Deutschland oder über andere Länder in die Bundesrepublik Deutschland geflüchtet sind. Wie existenziell und lebensgefährlich war die Entscheidung, in den Westen zu fliegen, gerade wenn man an die Schicksale von erfolgreichen Flüchtlingen wie Marcel Raduciano, ich sag's jetzt mal, also, ne? Aussprache ist immer mein großes Problem in dem Podcast, von daher alle wieder trinken Schnaps drauf auf der einen und hingerichteten Spielern wie Sandor Skytch, so werde ich es jetzt mal aussprechen, auf der anderen Seite denkt. Berichtige mich bitte, wenn ich es falsch ausgesprochen habe.
Ja, ich glaube, der Mann wird Sándor Súcs ausgesprochen, aber ich bin auch jetzt nicht der Beste. Mein Ungarisch ist auch ein bisschen eingerostet, würde ich sagen. ansonsten, Raducanu hat sich, glaube ich, sehr gut angehört. Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Epoche wir suchen und in welchem Land. Aber die beiden Beispiele, die du jetzt genannt hast, da war es schon recht repressiv. Also Rumänien in den Endzügen, also in den 80ern und Ungarn in den 50ern. Ja, das waren schon das waren sehr repressive Regime, ganz einfach. Und doch waren sie unterschiedlich. Also Suc, der wurde tatsächlich hingerichtet, nachdem er flüchten wollte. Und da muss man halt den Kontext sehen, dass das der Stalinismus war. Also das waren die 50er, da ging es noch um Machterhalt, um das Ausschalten von politischen Gegnern, die ja in vielen Ländern zu Tausenden, zu Zehntausenden hingerichtet wurden. Und das machte halt von einem Fußballer nicht halt. Und da war es durchaus so, dass die Flucht, also der politische Verrat, als diese ja galt, das war halt dann ein Grund, diese Menschen auch hinzurichten für die Machthaber. Und die Abschreckung, die damit einherging, die war dann auch teilweise gewollt. Wenn man sieht, dass man vor so einem Menschen nicht Halt macht, dann ja, ist das natürlich ein abschreckendes Beispiel für alle anderen. Übrigens auch für seine Mitspieler in der Nationalmannschaft, die ja danach zur Höchstform aufliefen und die beste Mannschaft der Welt waren. Ja.
Gab es das eigentlich in allen Ländern des Ostblocks? Also, dass Spieler geflüchtet sind? Oder hast du auch Beispiele oder Länder gefunden, wo du einfach nichts dazu jetzt so auf, ne, bei deiner Recherche feststellen konntest?
Ja, ich denke, das gab es in den meisten. Ich habe für Polen ein paar Beispiele gefunden. Ich habe, wenn das jetzt nicht explizit erwähnt wurde, dann habe ich da jetzt auch nicht super tief nachgegraben, weil ja, dann das war jetzt kein zentraler Aspekt. Aber wenn ich die gefunden habe, dann habe ich die natürlich mit aufgenommen. Und ja, also in Ungarn, in Rumänien, in der DDR, da war das sind so die Beispiele, die mir, da war das am geläufigsten, dass Fußballer oder Sportler und Menschen geflohen sind. Und hat sicherlich vielleicht auch was mit den, zum Beispiel in Rumänien, mit der Minderheitenkonstellation zu tun. In Bulgarien zum Beispiel auch, mit der türkischen Minderheit. Genau. Und jetzt vielleicht nochmal zu Raducanu, also zu dem ersten Beispiel, der ja 1981 geflüchtet ist und dann später bei Borussia Dortmund spielte, der in den, ja, das war nachher der Nationalkommunismus in Rumänien, da wurde das System Ceausescu sehr repressiv, nachdem es kurz liberal gewesen war, und da wusste er natürlich als Spieler auch nicht, was dann zum Beispiel mit seiner Familie passiert, ne? Dass er die erstmal nicht sieht auf Jahre, das war ihm wahrscheinlich bewusst, aber dass er konnte jetzt nicht absehen, welche Nachteile seine Angehörigen haben oder welche Unsicherheiten damit einhergehen. Also es war für die Spieler lebensgefährlich, auch wenn jetzt Hinrichtungen in den 70er und 80er Jahren dann nicht mehr typisch für sowas waren, aber ins Gefängnis kam man damit allemal, und die Repressalien gegen Familie, Berufsverbote, soziale Nachteile oder auch das Karriereaus ja für einen selber, wenn man erwischt wird oder wenn das rauskommt, dass man das plant. Mit sowas musste man natürlich rechnen. Ja. Und trotzdem gab es ja dann immer wieder große Wellen an Fluchtbewegungen, die dann über den Kontinent schwappte. Ich erinnere mich an die, gerade Ungarn in den ersten Jahren, dass da unwahrscheinlich viele Menschen ausgewandert sind und dass es zum Beispiel in Spanien ja Exilteams von Ungarn gab, und in Italien auch. Und dass das dann so ein Sammelbecken war für die Ungarn und die dann ja viele dann in der spanischen Liga auch Karriere machten. Und wenn die Leute nach Spanien gingen, dann war Spanien ja auch keine Demokratie zu dem Zeitpunkt, sondern das war immer noch das faschistische Franco-Regime. Und auch wenn es mit der Zeit etwas liberaler wurde, die 50er waren da, auch noch recht repressiv. Und so flüchteten halt zum Beispiel viele Ungarn von einem Regime ins andere. Das muss man da auch mal mitdenken.
Das ist eh etwas, was ich mit eins der größeren Learnings an dem Buch finde, dass man so ein bisschen was zu den Hintergründen oder zu den Staatsgründungen erfährt und wie das gelaufen ist, dass diese Staaten so entstanden sind, wie sie entstanden sind. Weil bei Bulgarien war mir das auch nicht so ganz klar, dass die Sowjetunion da so federführend war und deswegen auch heute in Bulgarien scheinbar noch eine gewisse geistige Nähe zur Sowjetunion existiert, weil man da eine gewisse Dankbarkeit scheinbar hat. Zu dem Thema, was uns...
Ja, Bulgarien war sehr nah, war sehr Moskau-freundlich und viele, viele andere Staaten und Staatschefs hatten ja ihre Dispute, Ceausescu zum Beispiel auch, mit Moskau, aber bei Bulgarien, die waren da eigentlich immer sehr, sehr, sehr auf Linie, die waren da immer sehr Moskau-treu, das kann man schon sagen.
Was uns zu einem Thema bringt, du hast vorhin schon so ein bisschen die territorialen Veränderungen angesprochen. Und das wäre jetzt die Frage, was passiert mit einer gewachsenen Fußballkultur in ihren Traditionen, wenn sich wie in Polen nach 1945 plötzlich ganze Landesgrenzen verschieben und Städte heimatlos werden?
Ja, das ist eine gute Frage. Was macht das mit einer Gesellschaft? Was macht das mit den Menschen? Ja, wahrscheinlich sind die entwurzelt, da gibt es Traumata, die dann auch weitergegeben werden. Und das betrifft ja auch viele Länder. Also ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern und nach 45 oder im Zuge des Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich die Bevölkerungszahl hier verdoppelt. Also die Menschen, die aus den Ostgebieten kamen und sich hier niederließen, das war also auch ein Phänomen, das es in ganz vielen Ländern gab, diese Vertreibung, diese ja, Territorien, die dann nicht mehr zu einem Staat gehörten, sondern zu einem anderen. Auch bei Ungarn ganz stark der Fall. Ja, und wenn wir jetzt nach Polen gucken, dann haben wir da eh schon eine Situation mit den drei polnischen Teilungen und dann diese Westverschiebung des Landes. Die dann etwas später, also die dann im Zuge des Zweiten Weltkriegs kam oder danach. Und ja, wir haben jetzt, ich würde einfach mal Lviv nehmen, also die heutige ukrainische Stadt, Lemberg, Lviv, Lwów damals als polnische Stadt. Da hatten wir mit Pogoń Lwów, einen der stärksten Vereine, mehrfacher Meister und ja, einfach einen der bedeutendsten Vorkriegsvereine. Und der wurde dann ja kurzerhand einfach ausgelöscht. So. Und die Menschen, die Fans, die Spieler und die Funktionäre, die gab es dann natürlich zum Teil weiterhin und die sind dann weitergezogen. Und die haben dann auch versucht, dieses Erbe, diese Tradition woanders ja weiterzuführen und zu wahren. Und so gibt es bei Pogoń Szczecin zum Beispiel und aber auch bei Polonia Bytom Verbindung zu diesem Verein. Einmal in den Farben der Vereine und bei Pogoń Szczecin natürlich auch der Name. Und das war so, weil viele Bewohner dort gelandet sind. Also da haben sich viele niedergelassen und da haben sie dann ihre Tradition ja quasi mitgenommen und dort in den Fußball gebracht. Wie weit das jetzt noch von den Vereinen gelebt wird oder zelebriert wird und daran erinnert wird, das kann ich nicht genau sagen, aber es gibt zumindest Verbindungen sprachlicher oder symbolischer Natur, die sind heute auch noch sichtbar. Und andererseits muss man ja sagen, dass diese gewachsene Fußballkultur und Tradition, die es ja ohne Zweifel gab in den Ländern, dass die ja sowieso ja massiv angegriffen wurde im Zuge dieser Machtübernahme von kommunistischen und sozialistischen Parteien. Das heißt, viele Vereine wurden aufgelöst, fusioniert, es gab Neugründungen und die Fußballlandschaft wurde auch so, ohne diesen territorialen Aspekt vielleicht, auch schon massiv beeinträchtigt und verändert. Und ja, wenn ich da ans Baltikum denke, dann wurden die haben ihre Unabhängigkeit verloren. Da begann dann eine Fremdherrschaft und die nationalen Fußballverbände wurden einfach aufgelöst. Ja. Und das ist natürlich, dann wird das auch von Menschen als Fremdherrschaft empfunden oder als Entwurzelung oder als Trauma wahrscheinlich. Aber diese Veränderung, die mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und mit der Übernahme der Politik oder der Macht durch kommunistische und sozialistische Parteien und Regime und Systeme einherging, die war massiv. Und da ist eigentlich kein Land, da gibt es kein Land, das davon verschont blieb. Aber auch hier gibt es wieder Nuancen. Also wir haben Länder, in denen massiv verboten wurde und wir haben Länder, in denen das ein bisschen leichter oder charmanter vielleicht gelöst wurde, indem man viel fusionierte oder Zuständigkeiten änderte oder ja Trägerbetriebe dann auch so aussuchte, dass sie zum Regime passten oder zum System passten. Genau, auch da gibt es wieder Nuancen, aber diese Veränderung, die war natürlich ja massiv.
Du hast vor uns die Minderheiten angesprochen, die es ja in manchen Ländern gibt. Diese Frage steht jetzt nicht in unserem ja, Doc, aber ich will sie trotzdem mal reinschieben. Hast du irgendwo festgestellt, dass es auch Minderheitenvereine gab, die irgendwie mal eine ziemlich erfolgreiche Rolle gespielt haben und die dann vom System sozusagen gestürzt wurden, dass man gesagt hat, oh, nee, ihr jetzt mal nicht. Und wir beschneiden euch in euren Rechten oder Möglichkeiten, so dass ihr jetzt keine Chance mehr habt, irgendwie in der ersten Liga wahnsinnig erfolgreich zu sein?
Also zum ersten Teil der Frage, es ist ja, also es gab überall Minderheiten, oder nicht überall, aber es gibt viele Minderheitenvereine, die erfolgreich waren. Dass die jetzt vom System sanktioniert worden sind, das fällt mir jetzt aus dem Stegreif nicht ein. Ich finde aber die Entwicklung an sich interessant, wenn man jetzt schaut, dass insbesondere die zu in den 80ern, wo das dann flammten politisch-ethnische Konflikte auf, zum Beispiel in Georgien gingen die Leute auf die Straße. Und zugleich versuchte man dann auch, das spiegelte sich auch im Fußball wieder. Das heißt, die Fußballvereine versuchten dann eine georgische Mentalität oder eine georgische Mannschaft, die aus ethnischen Georgiern bestand, auf den Platz zu bringen. Oder dieses Dynamo Kiew war ja auch Ausdruck des ukrainisch-sowjetischen Fußballs. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiterschauen, dann gab es das in Pristina auch, dass da die Kosovo-Albaner ihre Identität auch über den Fußball ausdrücken. Also diese ethnisch-sozialen Spannungen, die es dann in den späteren Jahren gab, die haben sich durchaus auch auf den Fußball ausgewirkt und wurden da quasi ja ausgetragen. Dass da jetzt das System ja irgendwie eingriff, dazu fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein. Die Minderheitenpolitik wurde natürlich in vielen Ländern restriktiver. In Bulgarien zum Beispiel, in Rumänien auch, in vielen Ländern. Aber dass da jetzt Vereine, da müsste man wahrscheinlich wieder nach Jugoslawien gucken. Und das war aber auch schon dann in der Bundesrepublik Jugoslawien oder zum Ende von Jugoslawien. Ja, da fällt mir jetzt gerade kein Beispiel zu ein. Aber
ich sehe so viel Potenzial für ein weiteres Buch von dir.
Ja, definitiv. Das gibt noch sehr viel her. Wie gesagt, das ist jetzt hier der Einstieg.
Ja, eben. Man stellt sich so viele Fragen nebenbei. Aber wenn wir dann schon bei den territorialen Verschiebungen waren, Es gibt ja auch so, also ne, wir haben das, den Fall Empor-Lauter, da bist du ja dann jetzt ganz speziell, also ne, da kennst du dich ja dann im Speziellen wahrscheinlich ganz gut aus. Wie haben Spieler und Fans reagiert, wenn Parteifunktionäre aus reiner politischer Willkür komplette Mannschaften quer durchs Land delegierten? Und jetzt sind wir halt bei dem Beispiel Empor-Lauter mit dem Umzug von Sachsen oder damals Sachsen oder dem Erzgebirge dann an die Ostsee. Frage wäre zum einen, also speziell einmal zu diesem Fall, und die Frage, gibt's oder gab es auch andere Beispiele in anderen Ländern, dass das auch so eine Sitte war?
Gute Frage. Also in der DDR war es natürlich so, dieses Delegieren, diese Umzüge ja oftmals mit der Schwerpunktbildung einherging, also mit den sportlich-organisatorischen Reformen, da jede Sportvereinigung dann einen Schwerpunktclub so rum bekommen sollte. Und bei Empor war dieser in Rostock angesiedelt oder sollte dieser nach Rostock kommen, und damit wollten die Funktionäre natürlich auch das Problem lösen, dass es keinen Oberliga-Club gab, der nördlich von Berlin spielte oder von Stendal. Und Empor-Lauter aus dem Erzgebirge, da gab es halt relativ viele Clubs, die sehr erfolgreich waren. Da Aue ist direkt nebenan oder Zwickau, Chemnitz. Da, ja, ein weiterer Oberliga-Club ist da. Ja, war für die Aussicht der Machthaber verkraftbar, dass der da nicht mehr spielt. Sie spielten aber auch überraschend gut. Das muss man dazu sagen. Also die wurden, glaube ich, in der ersten Oberliga-Saison Fünfter. Also die waren sportlich auch sehr gut. Und bei Empor-Lauter war es natürlich auch so, dass jetzt nicht alle Spieler das Angebot annahmen. Also die haben natürlich versucht, diese Spieler dann zu überreden. Die Mannschaft wurde umworben. Aber letztendlich wechselten 12 Spieler. Auch viele Stammspieler, ja. Aber 12 Spieler, damit kann man jetzt keinen Spielbetrieb aufrechterhalten. Das heißt, es haben sich auch einige Spieler verweigert und sind dann gewechselt nach Aue oder nach Zwickau. Das war also auch dann möglich. Und grundsätzlich muss man, glaube ich, auch erwähnen, dass wenn solche Projekte irgendwo entstanden und wenn die besten Spieler dann von den Sportvereinigungen oder von den Lokalrivalen delegiert wurden, dann regte sich natürlich auch Widerstand. Also entweder bei den Clubs, die diese Spieler abgaben, oder beim Lokalrivalen. Also wenn wir jetzt, gut, in Rostock gab es natürlich jetzt nicht den großen erfolgreichen Lokalrivalen, aber wenn man jetzt, was weiß ich, nach Bulgarien schaut, dann wurde da 1948 CSKA Sofia aus dem Boden gestampft, beziehungsweise als Fusionsverein ging da hervor und war dann der Verein des Verteidigungsministeriums. Und die haben jetzt nicht unbedingt die Sympathien der Menschen sofort gewonnen, sondern die galten schon als Mannschaft des Staates. Und gleichzeitig gab es dann die Mannschaft des Volkes, das war dann die historisch gewachsene Mannschaft Levski Sofia. Und die gehörte zwar zum Innenministerium, galt aber trotzdem als Mannschaft des Volkes. Also dieser Widerstand, der spiegelte sich dann manchmal auch in diesen Lokalrivalitäten wieder. In der DDR haben wir auch mit Union Berlin oder mit Chemie Leipzig ja auch irgendwie Beispiele, die das ganz gut verdeutlichen. Also dieser legendäre Rest von Leipzig, als Chemie die besten Spieler verlor, die zum SC Leipzig delegiert wurden und daraufhin mit dem sogenannten Rest von Leipzig die Meisterschaft gewonnen, das zog natürlich Menschen an und da kamen viele Fans. Und in Berlin hatte Union Berlin natürlich auch immer die galten als die Widerspenstigen, und die hatten natürlich auch immer damit zu kämpfen, dass sie gegen Vereine konkurrierten, die privilegiert waren. Also erst war es ja Vorwärts Berlin und später war es der BFC Dynamo. Und ja, da waren die Köpenicker natürlich auch immer die Außenseiter. Genau, also dass es da so ein bisschen Widerstand gab, das war schon der Fall. Und dass die Fans das jetzt nicht gut hießen, das kann man sich auch denken. Dass es so richtig erfolgreich war und sowas mal verhindert wurde, das kam mir eigentlich nur unter bei, bei Wismut Aue, als die Spieler auch delegiert werden sollten, nämlich zum Sportclub nach Karl-Marx-Stadt, nach Chemnitz. Und die Kumpel, die Bergleute dort protestiert haben und auch Parolen gerufen haben bei Spielen und Banner gezeigt haben und die Machthaber und Funktionäre dann ja so viel Respekt davor hatten, dass Aue bzw. Wismut weiterhin in Aue spielte, allerdings unter dem Namen SC Wismut Karl-Marx-Stadt. Und auch unter diesem Namen die größten Erfolge feierte. Und wenn wir jetzt mal über die Grenzen der ehemaligen DDR hinaus blicken, dann fällt mir jetzt spontan Petrolul Ploiești aus Rumänien ein, die zuvor als Juventus Bukarest Erfolge feierten und dann der staatlichen Bergerdölindustrie untergeordnet waren und nach Ploiești ziehen. Und da habe ich jetzt nichts von großen Protesten gelesen und es hat ja offensichtlich auch geklappt. Weiß ich nicht, ob das das richtige Wort dafür ist, aber es fand ja statt. Also das war auch ein probates Mittel am Ende. Die meisten Beispiele habe ich jetzt aber aus der DDR, weil die ja sich bis heute noch auswirken. Wenn wir jetzt auf Hansa Rostock gucken oder Wismut Aue oder also FC Erzgebirge Aue auch eine besondere Rivalität mit dem Chemnitzer FC pflegen. Genau, das wirkt sich natürlich noch bis heute aus.
Wenn wir so ein bisschen, also wenn wir nach Osteuropa gucken, und dann gibt es ja auch sportliche Triumphe. Also wir reden ja jetzt gerade so über ein bisschen die Besonderheiten, aber wenn man auf den Sport schaut, dann gibt es, wie gesagt, auch erfolgreiche Dinge zu erzählen. Zum Beispiel ist der Bukarest, die 1986 den Europapokal gewonnen haben. Ich glaube, den der Landesmeister, ne?
Ja.
Richtig. Weiß wahrscheinlich halt auch kein Mensch mehr, dass der Verein jemals diesen Titel gewonnen hat.
Und ja, schade, oder?
Unbedingt ist das schade. Also, ne, das aber, ja, ich habe das auch, ne, also ich war 86 schon auf der Welt, aber nichtsdestotrotz, es war auch in meinem Hirn nicht da, bis ich dein Buch gelesen habe. Von daher, genau. Aber wie ortet man so einen Sieg von Steaua Bukarest im Europapokal 1986 ein, wenn zeitgleich der Diktator Ceausescu Paläste bauen lässt, während die Bevölkerung extrem Hunger litt? Und die Bilder, also da kann ich mich dann, als der eiserne Vorhang gefallen ist, dran erinnern, als man Bilder aus Rumänien gesehen hat. Also da war die DDR noch ganz anders unterwegs und die war schon durchaus marode, aber das war ja noch mehr wie marode.
Ja, also die letzten Jahre, Jahrzehnte unter Ceausescu, die waren natürlich besonders krass. Und ja, ausgerechnet da der rumänische Vereinsfußball den größten Triumph feiert, das ist natürlich sehr bitter. Und ja, man kann ja trotzdem sagen, dass die politischen Rahmenbedingungen die Leistung der Spieler nicht schmälern, sondern dass vielleicht sogar eher, dass sie das noch schwieriger machen, weil die Spieler ja auch dieses mentale Paket mit sich rumtragen und die Mitbestimmung in den Ländern ja auch zu wünschen übrig ließ. Also du konntest ja jetzt nicht immer verweigern, für diesen Club zu spielen. Und wie ich auch vorhin sagte, war es ja natürlich auch ein Motiv von den Spielern zu sagen, ich möchte bei Steaua spielen, weil da spielen die besten Spieler Rumäniens und da ist es am wahrscheinlichsten, Titel zu gewinnen. Und wenn ich mein Bestes geben möchte, dann muss ich irgendwann zum besten Club. Genau, also das vielleicht mal vorweg, dass die Spieler jetzt in der Regel nicht die großen Ideologen waren, sondern in erster Linie halt Leistungssportler und sie in einem System waren, das sie sich nicht ausgesucht haben und das sie auch nur sehr schwer hätten verlassen können. Und trotzdem, die Gleichzeitigkeit der Dinge, dass sie trotzdem natürlich politisch instrumentalisiert wurden und dass der Sieg ausgeschlachtet wurde. Jetzt kann man natürlich im Nachhinein die Frage stellen, wie erfolgreich war das denn? Ceausescu war ein paar Jahre später tot. Er wurde im Zuge der rumänischen Revolution hingerichtet. Und der Titel von Steaua, der bleibt bestehen, möchte man fast sagen. Ja. Aber diese Einschätzung oder dieser Umgang damit, mit diesen Titeln, die gewonnen wurden, ja, ich glaube, man kann beides machen und es ist, glaube ich, auch wichtig, den Kontext da zu setzen und das Ganze zu kontextualisieren, dass diese sportliche Leistung, dass man die würdigen kann, denn nicht Ceausescu stand auf dem Spielfeld und hat die Tore geschossen, sondern das haben die Spieler gemacht und sie haben die Titel gewonnen und sie haben die Leistung erbracht und ja, dass sie dann für Propaganda herhalten mussten, das gilt es natürlich dann zu erwähnen. Ja, und auch hier, ich habe vorhin schon mal das Beispiel Franco und Spanien gebracht. Auch da war das natürlich der Fall. Also das ist jetzt kein Phänomen, was es nur im osteuropäischen Sozialismus gab, sondern das gab es auch zum Beispiel in Spanien. Die ersten Europapokalsiege von Real Madrid, die fanden alle zur Franco-Diktatur statt. Also logischerweise, der war ja bis spät in die 70er, hat er ja das Land geführt, aber wenn ich so an die 50er denke, an die ersten Siege von Real Madrid, dann wurden die auch zur Propaganda genutzt. Und zeitgleich hat das Regime auch dort in den 50ern noch tausende Menschen hinrichten lassen. Ja, das ist vielleicht auch ein Kontext, der ja grenzübergreifend Erwähnung finden sollte. Also jetzt nicht nur bei den osteuropäischen Teams, sondern auch immer und überall. Und ich finde, wenn man das jetzt so ein bisschen auf die heutige Zeit bezieht, dann gibt es einen ganz elementaren Unterschied. Also wenn ich jetzt heute Fußballer sehe, die nach Saudi-Arabien wechseln oder ja nach China oder sonst wohin, also in Länder, die mit Minderheiten ja sehr repressiv umgehen, wo Menschen hingerichtet werden, dann tun das die Spieler heute in der Regel ja freiwillig und die wollen dahin wechseln, die wollen da eine WM spielen in Saudi-Arabien. Und die Spieler damals hatten diese Wahl ja nicht. Sie waren in Rumänien geboren oder sie waren in der Sowjetunion geboren oder lebten dort und sie konnten sich ja nicht aussuchen, ob sie jetzt da antreten oder nicht antreten. Also diese große Wahl, die hatten die Leute ja nicht, beziehungsweise sie hatten sie nicht immer und nicht in dem Maße, in dem wir sie heute haben. Ja, ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick auf heute.
Kleiner Hörtipp für alle, weil wir so oft Real Madrid oder den Frankismus besprechen. Es gibt im Hörfehler eine Ausgabe, das ist die Folge 92, in der ist der Historiker Julian Rieck zu Gast und da sprechen wir über Real Madrid im Frankismus. Wenn da jemand reinhören möchte und sich tiefer bilden will, dann sei er da gut aufgehoben.
Welche Folge?
Folge 92 ist das mit Julian Rieck.
Dann werde ich ihn nochmal nachhören.
Unbedingt. Die lohnt sich auf jeden Fall.
Sehr schön.
Frage zu diesen Triumphen, ne? Also wir haben jetzt da ein Extrembeispiel, aber weniger Extrembeispiel, was jetzt irgendwie das System angeht oder die Unterdrückung, aber das Fußballsystem angeht, ist ja zum Beispiel der 1. FC Magdeburg 1974. Man erzählt sich ja so gerne die Geschichte von, das hat die Stadtauswahl oder ne, die Sachsen-Anhalt-Auswahl sozusagen hat dieses Ding gewonnen. Ist ja auch eine schöne Geschichte, aber eigentlich ist es ja auch nur so, weil das System so war, wie es war. Sonst hätte vielleicht ja auch jemand aus Leipzig, Berlin oder eben aus Rostock da mitgespielt. Was ist, glaube ich, auch übrigens mit Joachim Streich, hat er da nicht auch schon mitgespielt? Der kam doch aus Rostock, oder? Also,
der kam aus Rostock.
Aber grundsätzlich die Frage wäre ja auch so, ne? Gibt es so eine Mythengeschichten, Erzählungen, die du auch andernorts festgestellt hast?
Da geht es eher wieder in Richtung ethnischen Fußball, also sowjetisch-ukrainischen Fußball oder sowjetisch-georgischen Fußball, dass die Europapokalsiege zum Beispiel von Dynamo Tbilisi oder Dynamo Kiew ja durchaus die Handschrift der Trainer, aber auch natürlich der Spieler, also der Georgier oder der Ukrainer, also georgischen Sowjets und ukrainischen Sowjets trugen. Und dass das quasi, na gut, das ist das Ganze quasi in groß, ne? Die Lokalauswahl der ukrainischen SSR letztendlich oder die Lokalauswahl der georgischen SSR. In die Richtung, ja, da ist es durchaus ähnlich.
Hm. Wenn du schon gerade die sportlichen Geschichten ansprichst, ne? Dynamo Kiew, Tbilisi, das hat ja auch sehr viel mit Fußballtaktik zu tun. Etwas, was, glaube ich, auch irgendwie in Vergessenheit geraten ist, ne? Man spricht dann irgendwie über die großen taktischen Fußballstrategen. Das ist im osteuropäischen, dass da auch was aus dem osteuropäischen Fußball kam, ist irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
Ja, also wir haben große taktische und systemische Innovationen, die aus dem Osten kommen. Also insbesondere Ungarn in den 1950er Jahren, die dann mit der goldenen Elf spielen und das System letztendlich nachher in alle Welt verbreiten, weil der Brain Drain, möchte ich es fast nennen, also dass die Auswanderungswelle natürlich auch viele gute Fußballspieler und Fußballlehrer dann über ganz Europa verteilt. Und da haben wir dann Leute, die in Spanien durchaus erfolgreich sind, also jetzt nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Und dann später natürlich nochmal die ukrainischen oder sowjetisch-ukrainischen Trainer, die dann das Spiel auch nochmal revolutionieren mit Lobanowski und Maslow oder Maslow und Lobanowski, die da taktische Veränderungen anstreben, die quasi das Gegenpressing einführen und wenn man so möchte, dann den Fußball ja modernisiert haben in die Richtung, in der heute vielleicht auch noch ein bisschen gespielt wird. Also dieses Gegenpressing, das war später oder was da auch als totaler Fußball der Holländer ja Anwendung gefunden hat, das geht auch auf die Reform und ja, vielleicht sogar Revolution des Fußballs in Osteuropa zurück. Definitiv.
Hm. Was viele nicht wissen, in meinem Doc haben die Abschnitte Überschriften. Jetzt käme zum Beispiel die Kapitelmarke 5, die dann heißt die Transformation DAX-Vakuum und Sportwashing. Warum gibt es im deutschen Profifußball auch 3,5 Jahrzehnte nach der Wende noch immer diese krasse Ost-West-Schere?
Ja, ein wichtiges, aber doch leidiges Thema. Kurzum, weil die Lebensverhältnisse im Osten und Westen noch zu ungleich sind. Also wenn das Land es nicht geschafft hat, die Ungleichheit zwischen diesen Landesteilen, zwischen Ost und West zu beenden, letztendlich. Also zu minimieren vielleicht schon, aber ja, sie ist noch da. Und Fußballclubs, Fußballvereine sind halt oft die Aushängeschilder einer Region, ihrer Region und auch der wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort. Und wenn man jetzt auf die Ostclubs schaut, dann sieht man, dass die Bundesländer noch immer abgehängt sind. Und das ist ja kein Phänomen, was es nur im Fußball gibt, sondern das ist ein Phänomen, was die gesamte Gesellschaft betrifft, was Wissenschaft betrifft, was Wirtschaft betrifft, was die Politik betrifft, Medien. Überall dort ist der Osten unterrepräsentiert. Und ganz krass ist es halt im Fußball. Sowohl auf dem Platz als auch in der Tabelle. Das muss man sagen. Und was erschwerend hinzukommt, ist natürlich auch, dass die ostdeutschen Traditionsvereine, die sich ja zu Genüge in der Regionalliga Nordost tummeln, dass die nicht den gleichen Zugang zum Profifußball haben wie die Vereine aus dem Westen oder Südwesten. Also Stichwort Regionalliga und hoffentlich auch bald Regionalliga-Reform. Da steigen ja die Sieger der Staffeln Süd und also Südwest und West direkt auf. Und zwischen den anderen drei Staffeln, also Nord, Nordost und Bayern, rotiert ein fester Aufstiegsplatz und der andere wird ausgespielt. Und ich glaube, dass Bayern und der Norden ganz zufrieden mit dieser Regelung sind. Zumindest kam das jetzt bei den Verhandlungen so ein bisschen durch. Aber das ist ja auch verständlich angesichts der Situation, dass in Bayern ja bessere Dorfclubs auch in der Regionalliga spielen. Und im Norden gibt es natürlich auch ein paar Traditionsmannschaften, aber bei weitem nicht die Fülle, die es im Nordosten gibt. Und dass sich die Verbände da im Westen und im Südwesten nicht bewegen, ja, das ist vielleicht nachvollziehbar, weil es ja ein Privileg ist, was sie aufgeben müssten. Auf der anderen Seite ist es halt eine ganz klare strukturelle Benachteiligung für die Ostvereine. Und dass das im Jahr 2026 noch so ist, ja, das ist natürlich auch krass. Spiegelt aber auch letztendlich nur die Verhältnisse der Gesellschaft und des Landes einfach wieder.
Das wäre die Frage. Also nur wenn man jetzt anschaut, Hansa Rostock ist jetzt wieder auf erfolgreichem Wege. Dynamo Dresden scheint es in der zweiten Liga halten zu können. Man merkt aber trotzdem, dass diese Vereine ja immer irgendwie so an einer gewissen Grenze ist dann irgendwie Schluss. Also dass Dynamo Dresden jetzt so schnell nochmal in die Bundesliga aufsteigt, das glaube ich jetzt irgendwie noch nicht. Weil man hat das Gefühl halt hat, dass die Rahmenbedingungen noch nicht ganz so passen, wie sie sein sollten oder sein müssten, damit du in die Bundesliga kannst. Also Hansa Rostock kann da, glaube ich, gerade ein besonderes Lied von singen, was so eine Deindustrialisierung angeht und das fehlende Sponsoring durch große DAX-Konzerne. Welche Rolle spielt das? Also, ja, und siehst du da irgendwas irgendwie mittelfristig wenigstens, dass das irgendwie mal besser wird?
Ja, also wir haben natürlich mit Union Berlin einen Club, der dem Ganzen irgendwie entwachsen ist, aber Union Berlin ist auch ein Hauptstadtclub. Und vorweg gesagt, man braucht natürlich immer sehr gute Menschen, sehr gute Funktionäre, sehr gute Spieler, um in die Bundesliga zu kommen. So, das ist die Grundvoraussetzung. Oder das ist die Arbeit, die dann gemacht werden muss. So, das ist vollkommen klar und da möchte ich auch keine Leistung irgendwie schmälern. Aber die Startvoraussetzungen sind halt unterschiedliche. Also diese Deindustrialisierung der 1990er Jahre, die für viele Menschen natürlich den Wegbruch des Arbeitsplatzes bedeutete ja gleichzeitig auch für die Vereine den Wegbruch der Trägerbetriebe oder der Sponsoren. Und wenn wir uns wirtschaftliche Kennzahlen angucken, wenn wir auf die Karte gucken, Liste der größten Arbeitgeber, dann fällt auf, dass immer noch im Osten die finanzkräftigen Sponsoren fehlen. Es haben sich zwar Firmen angesiedelt und Unternehmen, also große Konzerne auch angesiedelt. Das Problem daran ist, dass die Konzernzentrale ja meistens nicht im Osten sitzt, sondern dann in Stuttgart oder in Bayern oder im Ausland irgendwo. Und genau da passiert ja auch meistens dann das Engagement im Sport. Also Volkswagen kann natürlich auch in Zwickau oder irgendwo in Sachsen Sponsoring betreiben. Das wird ja aber niemals das Maß an Sponsoring sein, was sie in Wolfsburg betreiben oder irgendwo anders. Und die DAX-Konzerne, die es ja nicht gibt in Ostdeutschland, stehen natürlich irgendwie so ein bisschen stellvertretend für die Wirtschaftskraft. Also ein DAX-Konzern alleine ist ja gar nicht das, was ich fordere, sondern das ganze System dahinter, diese Zuliefererbetriebe, die Tochterunternehmen, die Vermögensverteilung und Einkommensstruktur, all das sind ja Sachen, die damit einhergehen und in all diesen Sachen ist der Osten halt noch immer abgehängt. Ja, und wenn wir dann schauen, wer in den letzten Jahren aufgestiegen ist, dann sind es natürlich auch in die dritte Liga ein paar große Traditionsvereine. Ich denke da an Alemannia Aachen oder Essen. Aber wenn wir jetzt den Blick so ein bisschen weiten, dann haben wir in der Bundesliga Hoffenheim mit SAP im Rücken. Wir haben Heidenheim, die ja immer betonen, dass sie regionale Sponsoren haben. Und die sind ja auch mit diesen Sponsoren aufgestiegen, das ist ja soweit richtig, aber ein MHP als Sponsor, also diese Porsche-Tochter, davon kann wahrscheinlich, ja, Zwickau oder Halle können davon nur träumen. Regensburg mit Netto, Ingolstadt mit Audi, Elversberg mit Ursa Farm oder Wiesbaden mit Brita, all das sind ja große Unternehmen, die da im Rücken stehen. Und nochmal, ich möchte ja gar nicht die sportliche Leistung schmälern. Also Elversberg zum Beispiel spielt super attraktiven Fußball. Aber das gleiche Argument konnte man ja auch jahrelang bei RB Leipzig sagen. Und ja, wenn die Leute nicht bei Elversberg arbeiten würden oder bei Leipzig, dann würden sie wahrscheinlich irgendwo anders arbeiten im Profifußball. Und ob das viel schlechter wäre, das weiß ich nicht. Und aber eben diese Clubs, die ich gerade nannte, die haben natürlich diese Vorteile gegenüber den Clubs aus dem Osten. Und ja, da geht's ja auch um gar nicht nur um die Geldmenge. Also es geht auch um sowas wie Planungssicherheit. Also du kannst natürlich in Elversberg oder Wiesbaden ganz anders langfristig planen oder in Regensburg und wahrscheinlich auch dann viel ruhiger arbeiten als in Rostock, wo letztes Jahr noch, also ne, übertrieben gesagt, letztes Jahr noch der Reiseveranstalter XY Sponsor war, dann der Energy Drink und dann der Wettanbieter aus Malta oder so. Also da sind die Vertragslaufzeiten sind ja auch ein Thema, das damit reinspielt.
Ja, es ist ein größeres Problem. Ja. Jetzt hat uns leider, oder die HörerInnen werden jetzt merken, dass wir schon ein bisschen eher diesen Podcast vorbereitet haben, denn diese Frage hat sich eigentlich überholt. Oder da hat die Geschichte uns überholt. Aber sie muss ja trotzdem mal geschaut werden. Also ne, erstmal wird es spannend, was ja wie das entsprechend nachher weitergehen wird. Aber erstmal die Frage, wenn wir in die Gegenwart nach Ungarn schauen, inwiefern knüpft Viktor Orbán mit seinem massiven staatlichen Sportswashing sogar bei Vereinen im Ausland an die alte sozialistische Instrumentalisierung des Fußballs an? Wie gesagt, die Frage hat sich ein Stück weit überholt, aber nichtsdestotrotz, da müssen wir mal darüber reden, denn es hat ja stattgefunden, gar nicht mal so kurz.
Ja, richtig. Es hat stattgefunden. Ja, auf weite Sicht sicherlich überraschend. Wenn man dann die Umfragen gesehen hat, dann sicherlich nicht mehr die ganz große Überraschung. Dass die sozialistische Instrumentalisierung, ja, das war natürlich in erster Linie auch ein Narrativ. Also die Orban knüpfte ja mit seinem Sportswashing, mit den massiven Investitionen in den Sport, in die Infrastruktur, auch daran an, dass Ungarn über dieses große fußballerische Erbe verfügt. Und wenn man eine erfolgreiche Nationalmannschaft aufbaut, dann könnte man da ja zumindest von der Erzählung anknüpfen. Es hat jetzt ja eher nicht so gut geklappt. Also hat sich natürlich verbessert, die ungarische Nationalmannschaft, aber da hätte er wahrscheinlich noch einige Jahre an der Macht bleiben müssen, um die Erfolge davon dann nachher auch zu ernten, wenn es denn gelingt. Also er hätte das natürlich als Erfolg seines Systems verkauft. Und das hat er auch soweit schon getan. Und da geht es natürlich auch ganz klar um die Reputation, die damit einhergeht und um den Machterhalt. Also wenn überall neue Sportstätten entstehen und so eine Aufbruchsstimmung vielleicht, ja, entsteht, dann kann das der regierenden Partei natürlich helfen. Wenn wir auf die Erstligisten schauen in Ungarn, dann haben viele davon neue Stadien in den letzten 10, 15 Jahren erbaut worden. Und da ist natürlich noch ein anderes Thema, dass sich da viele Vertraute von Orbán auch dran bereichert haben. Nichtsdestotrotz stehen diese Stadien da und dienen auch jetzt als Austragungsort für Großveranstaltungen, also für die Leichtathletik-WM, die da stattgefunden hat, die Schwimm-WM. Dieses Jahr findet das Finale der Champions League in Budapest, glaube ich, statt. Wahrscheinlich wird es Budapest sein, ja. Und dann haben wir noch eine andere Komponente, und zwar waren ja viele mit dem Wechsel des Systems, mit der Transformation, gingen ja viele Vereine in den ganzen ehemaligen Volksrepubliken in private Hände über, auch gerne in ausländische Hände. Und in Ungarn hat man es jetzt geschafft, dass viele Vereine wieder in staatlicher beziehungsweise in halbstaatlicher Hand sind. Also ja, entweder ist der größte Anteilseigner dann der staatliche Ölkonzern oder ein Baukonzern von Orbáns Vertrauten. Und so kann man natürlich auch Kontrolle über Fans und Vereine gewinnen. Und wenn wir auf viele Proteste der letzten Jahre und Jahrzehnte schauen, dann wurden die auch gut und gerne von Fußballfans initiiert und ja, verbreitet. Und da beugt man natürlich vor, wenn man die Kontrolle über Vereine hat, wenn man da zum Beispiel dann ja unter dem Vorwand der Sicherheitsmaßnahmen vielleicht Überwachungstechnik installiert. All das wäre denkbar, damit man potenzielle Oppositionelle kontrollieren kann. Und bei Orban und seinem System ist ja auch das Interessante, dass die sportliche Förderung sich nicht nur auf Ungarn beschränkt, sondern auch Vereine in Rumänien betrifft, in Serbien, in Kroatien, also in den Nachbarländern, in der Slowakei, dort, wo große ungarische Minderheiten leben. Und die bindet man dann natürlich an das ungarische Kernland, wenn man es so nennen möchte, und generiert so natürlich auch Wählerstimmen und Wählerinnenstimmen, ganz klar. Also Orban nutzte jetzt bis vor kurzem den Sport ganz massiv, um seine Macht eigentlich ja, zu sichern und sein Ansehen zu verbessern. Auch hier wieder, wie gut das geklappt hat, das ist eine andere Frage. Aber die Investitionen waren da und in einigen anderen Ländern, in Rumänien zum Beispiel, wurde auch ein ungarischer Verein zumindest Pokalsieger. Also auch da, kurzfristige Erfolge waren wahrscheinlich messbar. Wie lange, auf lange Sicht, wie die Strategie da aufgeht, das kann man natürlich jetzt hinterfragen.
Meine letzte Frage, also die, wahrscheinlich kommen noch zwei Nachfragen, aber ich fange mal an mit der angeblich letzten Frage, das ist immer so schön im Meer. Der Fußball soll einst der ultimative Beweis für die Überlegenheit des sozialistischen Systems sein. Was sagt es am Ende über das tatsächliche bleibende Erbe dieses Systems aus, dass die osteuropäischen Ligen heute oft nur noch als Lieferanten günstiger Nachwuchstalente für den Westen dienen?
Ja, das ist bitter. Das ist die Ironie vielleicht, die dahinter steckt. Wobei Ironie, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist. Aber was sagt uns das? Ich glaube, das sagt vor allem erstmal, dass die Transformation der Sportsysteme, vielleicht auch der Gesellschaftssysteme, nicht immer so reibungslos funktioniert hat. Und dass Osteuropa und der osteuropäische Fußball, dass da der Anschluss verpasst wurde, als der globale oder europäische Fußball kommerzialisiert wurde und richtig viel Geld ins System kam. Geld, das die Volksrepubliken oder die ehemaligen Volksrepubliken nicht mehr hatten, um ihre teuren und umfangreichen Sportsysteme zu finanzieren. Sie hatten dann ja, ein ganz anderes System, schwache Volkswirtschaften. Keiner interessierte sich für den rumänischen oder bulgarischen Fußball und somit blieben natürlich auch die zahlungskräftigen Sponsoren weg. Und wenn man keine großen Unternehmen, keine zahlungskräftigen Konzerne hat, dann gehen natürlich auch Facharbeiter, Facharbeiterinnen und suchen im Ausland ihr Glück. Und das macht natürlich auch vor dem Fußball keinen Halt. Das betrifft ihn natürlich genauso. Und so war es dann plötzlich aber möglich, das war ja vorher oftmals nicht möglich oder nur bedingt, ins Ausland zu gehen. Und so gingen junge Talente dann in die großen Ligen oder in die Ligen, die als Sprungbretter vielleicht fungierten. Und ich frage mich so ein bisschen auch, ob das bis heute so ist. Ich glaube, dass wir eine Entwicklung sehen in einigen Ländern, die Hoffnung macht. Also wenn wir zum Beispiel nach Polen schauen, ich war jüngst erst wieder in Polen, da sind auf einmal volle Stadien. Also da der Zuschauerschnitt, die Zuschauerzusammensetzung auch, also viele Familien plötzlich und viele Frauen im Stadion, das würde ich schon sagen, dass das ein Grund zur Hoffnung ist, dass sich da was verändert. Wenn wir nach Tschechien schauen, da haben wir die ersten internationalen Erfolge. Also Sparta oder Slavia spielen international recht gut. Wenn wir in die Slowakei schauen, dann haben wir da eine Nationalmannschaft, die ganz gut performte bei den letzten Turnieren. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch große Probleme, zum Beispiel durch Korruption in Rumänien oder in Bulgarien, schlechte Infrastruktur und ja, viele Talente, die halt dann nach Westen ziehen. Aber ich glaube schon, dass es zumindest einige Länder gibt und einige Phänomene, die Hoffnung machen. Und ja, ich bin gespannt, wie diese Entwicklung weitergeht. Aber insbesondere Polen, Tschechien, die Slowakei, da gibt es schon Aspekte, die durchaus sehr positiv sind.
Damit hast du mir doch meine letzte Frage schon beantwortet.
Oh, Entschuldigung. War das die Frage nach der Hoffnung?
Ja, genau. Genau. Weil ja. Ich wollte ja mit einem guten Ende da rausgehen aus der Sendung. Insofern hast du das schon geschafft. Alles gut. Ganz, ganz herzlichen Dank. Dazu machen wir aber noch kurz Werbung für das Buch. Denn vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wenn man sich dieses Buch jetzt kaufen möchte. Was kauft man sich denn da?
Man kauft sich ein kompaktes Übersichtswerk über den Fußball in den Volksrepubliken des Europäischen Ostens, namentlich die Sowjetunion, die Tschechoslowakei, die DDR, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Polen. Und bei den Kapiteln wird auf, ich würde sagen, zwischen 15 und 25 Seiten abgehandelt, wie sich der Sport entwickelte, welche Einflüsse es gab, welche Erfolge und Tragödien. Und man kauft sich ein Übersichtswerk, ein sehr gutes Übersichtswerk, um ein bisschen was über den osteuropäischen Fußball zu erfahren und über nicht nur über den Fußball, und das möchte ich nochmal betonen, sondern auch über die Lebensrealität in den Ländern und über die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die in den Jahrzehnten zwischen grob 1945 und 1990 plus minus dort stattfanden. Wie würdest du es beschreiben?
Nee, du hast es schon sehr treffend beschrieben. Also ja, schließe ich mich an.
Okay.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, wenn man so ein Buch recherchiert, sind dir irgendwelche interessanten Fußballbücher dazu vor die Augen gekommen? Also jetzt speziell gerade nicht diese Länder, die man jetzt nicht unbedingt auf der Tagesordnung hat, sprich Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die sind deutscher Sprache. Ich bezweifle es sehr stark, weil sonst hätte ich es bestimmt schon mal entdeckt. Aber vielleicht hast du ja irgendwas gesehen, was da lohnenswert wäre, wo du einfach sagst, da kann man sich noch weiter in das Thema vertiefen. Also hast du da irgendwelche Lesetipps für die HörerInnen?
Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, die besten Bücher gibt es tatsächlich zur DDR, zur Sowjetunion. Also wenn man jetzt sowas Ähnliches sucht vielleicht oder eine gute Abhandlung über so einen historischen Zeitraum. Ansonsten fallen mir dann nur diese Sammelbände ein von Dietmar Dahlmann, Anke Hilbrenner und Britte Lenz. Überall ist der Ball rund zur Geschichte und Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südosteuropa, die tatsächlich dreifach
schwer zu bekommen sind.
Ja, schwer, genau, erstmal das, schwer zu bekommen sind, ja. Und aber die fand ich sehr gut und sehr interessant. Ansonsten, wenn man ein bisschen sucht, gibt es auch oft bei den Verbänden, haben die auch Publikationen, die sind natürlich dann auf der jeweiligen Landessprache und manchmal gibt es die noch in Englisch. Ansonsten, wenn man es ein bisschen mehr anekdotisch mag, dann kann man auch den Klassiker von Jonathan Wilson lesen, Behind the Curtain, Travels in Eastern European Football. Ja, vielleicht auch so ein kleiner Öffner. Und der auf jeden Fall Lust auf mehr macht. Allerdings auch, ich weiß gar nicht, ob der auf Deutsch erschienen ist. Ja, die würden mir jetzt so spontan einfallen. Und ansonsten, dieses Ruski-Fußball fand ich zum Beispiel ganz hilfreich und ganz, ganz interessant. Das, was zur WM 2018 in Russland rauskam und was die Anfänge von den Anfängen an des Sports in der Sowjetunion bzw. in Russland alles aufarbeitet, das fand ich doch sehr gut, muss ich sagen.
Dann würde mich noch interessieren, wenn du dann Was die Recherche angeht, mein Husten, wie sieht's da aus? Also, ne, hast du dann irgendwie noch Zeitungsarchive aufrufen können online? Oder wo hast du dir dein ganzes Material zusammengesucht? Das ist ja schon durchaus, auch wenn ich jetzt am Anfang so getan habe, als würde man alles, was in diesem Buch steht, kennen. Das würde ich dann so nicht unterschreiben. Da waren dann doch schon ein paar Anekdoten dabei, die mir neu waren. Also sprich, da hatte ich schon den Eindruck, dass du relativ tief abgetaucht bist.
Mal so würde ich sagen, weil es ja doch irgendwie dieses Übersichtswerk sein soll und man könnte viel tiefer in die einzelnen Fallbeispiele reingehen, das auf jeden Fall. Ich habe mir viel wissenschaftliche Literatur dazu angeguckt. Ich habe auf Archive größtenteils verzichtet, dadurch, dass ich mache das ja nicht im Haupterwerb. Ich arbeite halt ganz normal und das war so ein Projekt, was ich nebenbei gemacht habe. Aber wissenschaftlich und auch auf englischer Sprache gibt's da durchaus ein bisschen was. Und man kann auch die bei Vereinen oder bei den Nationalverbänden oder den Landesverbänden, auch da findet man sicherlich ein bisschen was. Ich habe jetzt keine Interviews geführt und war jetzt nicht in Bukarest im Archiv, und das ist schon, im größten Teil basiert das schon auf Literatur, dieses Werk. Ich hätte aber durchaus Lust, das nochmal zu vertiefen und ja, da nochmal vielleicht ein anderes Format zu wählen. Ich hätte zum Beispiel Lust auch mal auf eine Ausstellung zu dem Thema. Du hast jetzt natürlich auch direkt schon ein paar Punkte gebracht, bei denen man nochmal tiefer reingehen könnte, nochmal ein zweites Buch. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial. Und das wartet quasi jetzt darauf, entdeckt zu werden. Und vielleicht fühlt sich der ein oder die andere angesprochen und hakt da ein. Das wäre doch cool.
Das wäre es definitiv. Also, ihr findet das Buch im Arete Verlag. Den Link findet ihr in den Shownotes. Der wird euch zum Arete Verlag führen. Und da Menschen, die sich die Mühe machen, solche Bücher zu schreiben, und diejenigen Menschen, die sich die Mühe machen, die diese Bücher herausgeben, wäre es ganz cool, wenn ihr auch diesen Link nutzt und eben nicht bei dem großen A einkaufen geht, denn dann bleibt mir für alle Beteiligten übrig. In diesem Sinne, Per, möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir den Abend Zeit genommen hast und mir meine Fragen beantwortet hast. Ganz herzlichen Dank dir.
Ich danke. Ich danke für die Einladung. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, super. Richtig cool.
Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank dafür. Wenn ihr kommentieren wollt, macht's bitte, bitte auf der Webseite. Ich glaube, dass ich das Problem gelöst habe. Es gab einmal Feedback, dass das mit dem Kommentieren nicht geklappt hat. In diesem Sinne, wenn ihr irgendwelche Fehler findet oder Fehlermeldungen bekommt, bitte, bitte, bitte melden. Dann kann ich sowas nämlich auch angehen und beheben. In dem Falle war es vermutlich mein Security-Plugin, was ich installiert habe. Sollte jetzt also funktionieren und besten sind die Kommentare, wie gesagt, auf der Webseite aufgehoben und nicht bei Spotify. Dann wer weiß, wie das mit Spotify mal irgendwann in Zukunft noch weitergeht. Insofern nutzt diese Möglichkeit. Das war unser Blick in die Kabinen der sogenannten Staatsamateure mit Per. Es ist schon Wahnsinn, wenn man sich vor Augen führt, unter was für eine absurden Doppelmoral diese Jungs gekickt haben. Offiziell als Schlosser oder Soldaten geführt, um das Bild vom sauberen Sozialismus zu wahren, während sie in der Realität unter Profibedingungen als reine Prestigeobjekte für das System herhalten mussten. Immer mit dem Risiko im Nacken, bei kleinsten Fehltritt im Visier der Geheimdienste zu landen. Ein Projekt wie der Hörfehler lebt von eurer Leidenschaft, aber eben auch von eurer Unterstützung. Die Recherche und Produktion solcher Themen kostet Zeit und Ressourcen. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann schaut doch mal auf hörfehler.org/unterstützen vorbei. Dort erfahrt ihr, wie ihr mir mit einer Spende oder einem regelmäßigen Beitrag helfen könnt, den Podcast am Laufen zu halten. Vielen Dank fürs Einschalten, bleibt kritisch und bis zum nächsten Mal beim Hörfehler.